So, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Saal, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen, auch die Sachverständigen, die uns online zugeschaltet sind, zu unserer heutigen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Zunächst bitte ich die Teilnehmer, die uns zugeschaltet sind, ihre Mikrofone auf lautlos zu schalten, auszuschalten, damit wir keine Nebengeräusche hören. Wir befassen uns heute mit den Vorlagen Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsbereich, Bundestagsdrucksache 19-27453, sowie einem Antrag der Fraktion der FDP für eine koordinierte Energiewende Wasserstoff ganzheitlich denken auf Bundestagsdrucksache 19-27819. Ich begrüße zuerst unsere Sachverständigen, die uns heute dankenswerterweise zur Verfügung stehen, und werde sie im Einzelnen aufrufen mit der Bitte, kurz zu sagen, dass sie anwesend sind. Das gilt dann auch insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen, die uns zugeschaltet sind, damit wir auch wissen, ob die Technik funktioniert. Als erstes begrüße ich, der ist aber anwesend, Gerd Kaiser vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau.
Gerd Krieger ist anwesend.
Recht herzlich. Danke, dass Sie da sind. Ich sehe Sie auch schon. Dann haben wir Herrn Ingbert Liebing vom Verband Kommunaler Unternehmen. Guten Tag, Sie habe ich schon gesehen. Dann haben wir Stefan Blache, EDIS Netz GmbH. Der ist uns zugeschaltet. Nochmal, EDIS Netz GmbH. Okay. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Dann haben wir auch per Videokonferenz zugeschaltet Professor Dr. Gerhard Linke, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e.V., technisch-wissenschaftlicher Verein. Sie können uns auch hören. Sehr schön. Dann haben wir Herrn Dr. Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Er ist uns auch zugeschaltet. Herr Engelke funktioniert auch super. Dann haben wir Herrn Dr. Thomas Gößmann, Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. Herr Gößmann, sind Sie auch da?
Ich bin auch da und habe eine gute Verbindung. Dankeschön.
Super, klasse. Dann haben wir Herrn Robert Busch vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Der ist aber hier. Guten Tag. Dann haben wir Caroline Dehling von Greenpeace Energy EG. Die ist per Videokonferenz zugeschaltet. Sie können uns hören.
Anwesend, guten Tag.
Wunderbar, danke. Dann haben wir Herrn Detlef Raphael vom Deutschen Städtetag, der auch per Videokonferenz zugeschaltet ist. Herr Raphael, funktioniert es
bei Ihnen? Ja, guten Tag, super. Herr Ernst, ich höre Sie gut.
Grandios, also die Technik funktioniert, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Dann begrüße ich weiterhin unsere Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie sowie der mitberatenden Ausschüsse. Ich begrüße für die Bundesregierung Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Bareis. Darüber hinaus nehmen Fachbeamte vom BMWI an der Anhörung teil. Ich begrüße die Vertreter der Länder, die Vertreter der Medien und nicht zuletzt die Gäste, die uns im Internet oder über unser Internetsystem, Fernsehsystem des Deutschen Bundestags folgen können. Zum Ablauf der heutigen Anhörung folgende Erläuterungen. Wir führen die Befragung unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen durch. Wir haben 2 Stunden Zeit und wir sind darauf angewiesen, dass wir uns an folgende Regel halten. Wir haben für Frage und Antwort der jeweiligen Fraktion jeweils 4 Minuten Zeit. Ich bitte Sie wirklich, diese Zeit einzuhalten, sonst müsste ich eingreifen, damit das Verhältnis der Fraktionen der Zeiten entsprechend eingehalten wird und jeder gleich behandelt wird. Es gilt natürlich dann auch der Grundsatz, je kürzer die Frage, umso mehr Zeit steht für die Antwort zur Verfügung. Das gilt insbesondere, ich möchte doch mal darauf hinweisen, auch wenn ein Abgeordneter Fragen an mehrere Abgeordnete richtet, was er ja kann, dann bedeutet das auch nicht eine Verlängerung der Redezeit. Also das bleibt dann trotzdem insgesamt bei 4 Minuten und Sie müssen sich dann als Sachverständige bitte die Redezeit aufteilen. Eine weitere Bitte, bitte nennen Sie zu Beginn Ihrer Frage den Namen des Sachverständigen, an den sich die Frage richtet. Das war nochmal ein Hinweis an die Abgeordneten. Und ich würde dann jeden Sachverständigen, bevor er spricht, nochmal aufrufen, damit wir im Protokoll auch klar haben, dass übrigens ein Wortprotokoll ist, das erstellt wird, dass wer jetzt dann dran ist, wer also dann spricht. So, ich glaube, damit habe ich die Erläuterungen alle erwähnt und jeder müsste wissen, wie wir hier einigermaßen verfahren. Habe ich was vergessen? Nein, das ist nicht der Fall. Dann können wir jetzt mit unserer Anhörung wirklich beginnen. Und als erstes spricht von der CDU-CSU-Fraktion Herr Müller, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine ersten 4 Minuten aufteilen auf 2 Fragen und 2 Sachverständigen. Ich möchte zunächst Herrn Liebing fragen, ob die kommunalen Unternehmen, die Sie ja mit vertreten, bereits über Erfahrungen, beispielsweise im Rahmen von Forschungs- oder Pilotprojekten, verfügen, in denen Verwendung von Wasserstoff im Zusammenhang mit Industriepartnern oder der Verkehrs- oder der Wohnungswirtschaft eingesetzt wird. Und dann möchte ich eine Frage richten an Herrn Dr. Engelke, wie Sie zur gemeinsamen Finanzierung von Gas- und Wasserstoffnetzen stehen. Vielen Dank.
Danke. Als erstes hier Liebing bitte mit der Bitte, Zeit für den zweiten Sachverständigen zu lassen. Herr Liebing, bitte.
Vielen Dank für die Frage nach den Erfahrungen der Stadtwerke. Dem Thema Wasserstoff, ja, kommunale Unternehmen haben vielfältigste Erfahrungen inzwischen gesammelt. Ganz viele Unternehmen beschäftigen sich mit diesem Thema quer durch die gesamte Republik. Sie initiieren eigene Projekte, investieren Geld und nehmen auch an Forschungs- und Förderprogrammen teil. Ich will einige wenige davon nennen. Das können Projekte der dezentralen Erzeugung und des Verbrauches sein. Das heißt, sie erzeugen selber vor Ort Wasserstoff, der dann dort auch genutzt wird. Beispiel Mainz, Produktion von Wasserstoff im Klärwerk. Der Wasserstoff wird dann in einer eigenen Tankstelle eingesetzt, aber auch beigemischt ins Erdgasnetz. Und der Sauerstoff, der dabei entsteht, kann gleichzeitig auch noch wiederum im Klärwerk mit eingesetzt werden. Oder ein anderes Beispiel von STEAG in Völklingen, die ein 18 Megawatt Elektrolysier errichten zur Produktion. Und der Verbrauch des Wasserstoffes findet vor Ort statt, in der Industrie, wird in der Mobilität eingesetzt und aber auch perspektivisch für die Wärmeversorgung durch Beimischung ins örtliche Erdgasnetz. Anderes Beispiel ist das Reallabor Westküste in Heide in Kooperation Stadtwerke und Tüger. Dort wird die Beimischung ins Gasnetz bis zur Größenordnung von 20% ausgetestet, aber gleichzeitig auch der Einsatz in der Industrie, Dekarbonisierung der Zementherstellung und auch im Mobilitätssektor Ersatz von Kerosin. Und das alles zeigt zusammen, dass es unterschiedlichste Verwendungsformen gibt bei einem dezentralen Ansatz. Erzeugung vor Ort und vor Ort, aber auch der Verbrauch, sowohl im Sektor Wärme, im Gebäudesektor, aber eben auch für industrielle Anwendungen. All dies ist möglich.
Danke, Herr Dr. Engelke. Übrigens, es läuft hier eine Zeit mit. Ich hoffe, Sie können das auch sehen, wenn Sie selbst sprechen. Herr Dr. Engelke, bitte.
Vielen Dank, Herr Müller, für Ihre Frage. Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt, dass grüner Wasserstoff in der Energiewende künftig eine deutlich wichtige Rolle spielen soll. Aber es ist eine realistische Bewertung von Verfügbarkeit und Bedarf von grünem Wasserstoff für Finanzierungsentscheidungen natürlich sehr wichtig. Die Verfügbarkeit an erneuerbarem Wind- und Solarstrom für die Herstellung von grünem Wasserstoff ist bis auf Weiteres aber sehr begrenzt und die Frage zu Importen von grünem Wasserstoff ist unbeantwortet. Der Bedarf an grünem Strom, der direkt verbraucht wird, wird in den nächsten Jahren steigen, auch durch die Elektromobilität und die Wärmepumpen der privaten Haushalte. Der VZPV unterstützt, den Strom so weit wie möglich direkt zu verbrauchen, um Umwandlungsverluste zu vermeiden. Und damit bleibt Grünstrom ein knappes Gut. Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass bis zum Jahr 2030 und vielleicht noch weit darüber hinaus nur eine sehr begrenzte Menge an Grünstrom für die Umwandlung in grünen Wasserstoff zur Verfügung stehen wird.
Danke, Engelke, ich muss Sie leider unterbrechen. Ihre Zeit ist abgelaufen, beziehungsweise Ihre Redezeit. Aber Sie kriegen sicher noch eine zweite Frage. 4 Minuten pro Frage war meine Einlassung. Es geht leider nicht anders. Als Nächstes spricht Herr Westphal von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie uns hier zur Verfügung stehen heute Morgen. Ich habe eine Frage an Professor Dr. Linke. Sie sind ja Vorstandsvorsitzender eines technisch-wissenschaftlichen Vereins des DVGW, der ja im Energiewirtschaftsgesetz, um das es hier heute geht, ausdrücklich genannt wird als standardsetzende Verein. Ich habe eine Frage zu dem Bereich des Wasserstoffstartnetzes. Der Gesetzentwurf hat ja dazu Regelungen vorgesehen. Wie beurteilen Sie das in Bezug auf unseren Industriestandort, auch eine bezahlbare Option zur Dekarbonisierung der Industrie für diese wichtige Infrastruktur zu leisten? Wie beurteilt Ihr Verein das?
Danke. Herr Dr. Linke, bitte.
Ja, vielen Dank für das Wort und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Grundsätzlich unterstützen wir das Vorhaben, noch in dieser Legislaturperiode den Eintritt in das Wasserstoffzeitalter vorzubereiten mit einem Gesetzesentwurf. Wir meinen aber, dass wir hinter den Möglichkeiten zurückbleiben. Die Gaswirtschaft ist eigentlich weiter und auch schon bereit, jetzt mehr zu leisten und kann auch mehr tun. Die vorgeschlagene Regulierung, jetzt hier Wasserstoffnetze und Erdgasnetze getrennt zu behandeln, halten wir für einen Schritt in eine Sackgasse, die halt eben nicht den Industriestandort Deutschland fördern wird. Wir brauchen in Deutschland für die Dekarbonisierung große Mengen erneuerbarer Energie. Die können nicht allein aus dem Stromsektor kommen, denn der hat halt eben nur 20% der Energie, die wir tatsächlich in der Endanwendung benötigen. 80% kommt über Moleküle. Deswegen müssen wir also hier eine Dekarbonisierungsstrategie über die Moleküle fahren, Wasserstoff in großen Mengen importieren. Das bedeutet die Backbones bauen, aber natürlich auch bis zum Kunden denken. Am Ende gehen mehr als 75% unserer Energie über die Verteilnetze und schließen halt eben auch den größten Teil unserer gewerblichen Tätigkeiten, auch der lokalen Stromerzeugung mit an, mit 1,6 Millionen Kunden. Die befinden sich halt eben nicht im direkten Anschluss an dem Backbone, also an Hauptstichleitungen, sondern halt eben im Verteilnetz zusammen mit 19 Millionen Wärmekunden. Wir müssen also hier vom Import, vom Hub bis zum Endkunden denken. Und das bedeutet, das komplette Erdgasnetz dann auch auf Wasserstoff umzustellen. Und das Papier, das INWG, atmet nicht diesen Gedanken. Man könnte es eher beschreiben als eine Förderung von isolierten Reallaboren, also Einzelleitungen, statt halt eben hier Ansätze zu implementieren, die eine nachhaltige Gesamtentwicklung erlauben, hin zu einer subventionsfreien und soliden Wasserstoffwirtschaft. Dabei müssen wir natürlich an die Kosten denken, damit wir unsere Industrie auch international wettbewerbsfähig halten. Und die Kosten des Wasserstoffs werden halt eben nicht nur durch die Erzeugung definiert, sondern halt auch durch den Transport. Heißt, die Infrastruktur, die wir heute haben, muss zukünftig die von Wasserstoff sein.
Dankeschön. Als nächstes spricht von der AfD Herr Kotri.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den VDMA, an Herrn Krieger. Sie haben festgestellt, dass wir also in den nächsten 10 Jahren keine neuen Pumpspeicherkraftwerke errichten können, eben für die Stromversorgung. Wir wissen, dass eine Speicherfähigkeit mit anderen Dingen, zum Beispiel Elektrobatterien und so weiter, viel zu teuer sind, also nicht wettbewerbsfähig. Und wie sehen Sie vor diesem Hintergrund, dass wir also in den nächsten 10 Jahren das Speicherproblem vermutlich gar nicht lösen können, dann unsere gesicherte Stromversorgung? Wie sehen Sie überhaupt auch dann das politische Zieldreieck, gesicherte Stromversorgung und vor allen Dingen bezahlbare Stromversorgung?
Herr Krieger, bitte.
Vielen Dank, Herr Kotrey, für die Frage. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich überhaupt eingeladen bin. Und ich sag mal, die Überschrift über den gesamten Vorschlag ist Wasserstoffinfrastruktur. Das ist auch für den VDMA ein wichtiges Thema. Aber ich befürchte ein bisschen und will deswegen hier dafür werben heute, dass der jetzige Gesetzesvorschlag auch genutzt wird, bei den Energiespeichern wesentliche Verbesserungen einzuführen. Das hat aus meiner Sicht mehrere Argumente und Gründe. Das erste Argument ist der jetzige Vorschlag, der hier auf dem Tisch liegt zur Energiespeicherdefinition 15d, deckt sich nach unserer Auffassung, nicht nur nach unserer Auffassung, sondern auch nach Auffassung der Gutachter, die wir befragt haben, nicht mit den Vorgaben der EU-Binnenmarktrichtlinie. Das heißt, trotz auch der gestern gerade in der Gegenäußerung geäußerten Aussage, dass der Vorschlag das tut, gibt es, glaube ich, gute Gründe, dass der Vorschlag dem nicht entspricht. Denn er nutzt weiterhin die Themen Verbrauch und Erzeugung zur Definition der Energiespeicher. Aber genau das ist der Unterschied zu den Vorgaben, die die EU-Kommission gemacht hat, die nämlich explizit sich dafür ausspricht, dass es eine eigenständige Energiespeicherdefinition gibt, die auf den Tatbestand der Verschiebung, und das ist das Spezielle, in den Energiespeichern abhebt. Herr Coudray hat die Frage gestellt, sind Energiespeicher wichtig? Selbstverständlich sind sie wichtig. Und aus meiner Sicht will ich auch heute dafür werben, diesen Gesetzentwurf zu nutzen, durch eine kleine Änderung der Energiespeicherdefinition die wirtschaftliche Situation, insbesondere auch für die eben genannten Pumpspeicher, zu verbessern. Denn die Pumpspeicher leiden weiterhin unter Belastung. Ich sage mal, in der Gegenäußerung wird zwar erwähnt und auch der Gesetzentwurf enthält zwei Verbesserungen auf Seite der abschaltbaren Lastenverordnung, Belastungen wegzunehmen, aber aus unserer Sicht und aus Sicht der Betreiber dieser Anlagen genügt das nicht. Ein gutes Beispiel dafür, es gibt erste Anlagen, die zur Stilllegung angemeldet sind. Niederwarta ist da ein Beispiel, denn die Anlagen, wenn Investitionen nötig sind, die über den reinen Betrieb der Anlagen hinausgehen, erwirtschaften im Moment zu wenig Ertrag, um sie dauerhaft im System zu halten. Und das ist, sage ich mal, das zweite Argument, was wir haben. Jetzt ist die Gelegenheit für die Energiespeicher, eine Änderung einzuziehen. Das ist ein relativ kleiner Punkt. Es ist auch auf Linie mit den Vorgaben der Binnenmarktrichtlinie einem ganz wesentlichen Punkt, wie gesagt, wo wir eine diametrale Auffassung haben. Und der Bundesrat, ich habe eben auf die Gegenäußerung hingewiesen, aber genauso wichtig ist, dass der Bundesrat sich unserer Auffassung angeschlossen hat. Auch der Bundesrat hat einen Formulierungsvorschlag, einen Gesetzesänderungsvorschlag gemacht, den wir uns als Anlagenbau und auch anschließen würden und könnten. Deswegen mein Appell, meine Bitte an Sie, nutzen Sie dieses Gesetzgebungsverfahren, um die Rahmenbedingungen für Pumpspeicher und auch für Speicher generell zu verbessern, indem eine klare Definition eingezogen wird, die auch auf Linie mit der EU ist. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Herr Köppen von der CDU-CSU, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Plache von der Edis Netz GmbH. Und zwar treibt mich ein Punkt besonders um, das ist der Paragraph 14e, wo es um die Schaffung einer Internetpräsenzplattform geht, wo alle Verteilnetzbetreiber dort ihre Daten eingeben sollen. Und meine Frage ist, ich sehe das sehr kritisch, ob diese Plattform, die geplante Plattform überhaupt in der Lage ist, diese Transparenz zu schaffen, ob es da nicht auch rechtliche und datenschutzrechtliche Probleme gibt und möglicherweise aus der Sicht Ihres Unternehmens, Herr Plache, welche Alternativen würde es denn geben, um eine solche Plattform zu ersetzen, um mehr Transparenz zu schaffen? Und ist es überhaupt notwendig, in dem gesamten Verfahren bei den Dingen, die wir vor uns haben, da jetzt mit zusätzlichem Aufwand da etwas zu schaffen, was möglicherweise das gar nicht erfüllt, was wir davon erwarten?
Danke. Herr Plache, bitte.
Ja, schönen Dank für die Frage. Ich fange mal mit den Alternativen an. Ich glaube, die in der Binnenmarktrichtlinie geforderte Transparenz, sie ist in Deutschland eigentlich schon an vielen Stellen umgesetzt. Wir haben die Netzentwicklungspläne der ÖNB, die alle zwei Jahre aktualisiert werden. Wir haben aber auch auf der Hochspannungsebene, also der 110 kV-Ebene, die Netzausbaupläne, wie wir zum Beispiel als EDIS gemeinsam mit den Flächennetzbetreibern in der Regelzone von 50 Hertz alle zwei Jahre synchron zu den Netzentwicklungsplänen erstellen. Die sind auf den Plattformen, die sind auf unseren Internetplattformen vorhanden, die sind verlinkt. Die kann man also sich anschauen. Wir haben also auch vielfältige Themen auf unseren Webseiten dargestellt, wo eine Transparenz vorhanden ist. Man könnte die möglicherweise jetzt irgendwie gemeinsam verlinken. Eine zusätzliche Internetplattform, eine gemeinsame, wo gemeinsame Datenstrukturen dann sind, sehen wir sehr kritisch, weil, wie schon angesprochen, unklar ist, wer soll die betreiben, wer soll die Datenformate zusammenführen, wer stellt sicher, dass die Daten richtig sind, wer geht bei Haftungsfragen in Vorleistung, wer kann eigentlich die Datensicherheit gewährleisten. Ich mache nur eine Anmerkung, IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Das heißt, ich müsste eine Organisation schaffen, die diese Daten erstmal anonymisiert. Also alles, was ich hier schildere, ist mit sehr hohem Kostenaufwand verbunden. Und da muss man sich fragen, bringt diese Plattform dann einen Mehrwert zu dem, was eigentlich verfügbar jetzt schon ist und was man eigentlich nutzen kann, für welche, also für die Fragen, wie sozusagen die Netze für die Zukunft sich ausrüsten. Falls diese Regelung für die Internetplattform bestehen bleibt, muss auf jeden Fall sichergestellt werden oder nachgetragen werden, dass diese Kosten dann auch regulatorisch anerkannt werden. Kleiner Nebensatz, das trifft natürlich dann möglicherweise genau wieder die Kunden, die in Regionen wohnen, die sehr stark die Energiewende treiben, weil die natürlich auch die meisten Daten haben und diese Datenströme dann organisiert werden müssen. Für das Gelingen der Energiewende sehen wir eigentlich wesentlich der Faktor schnellere Genehmigungsverfahren, effizientere Genehmigungsverfahren. Dann können wir uns die Transparenz ist dann einfach da, weil das Netz dann vorhanden ist. Und natürlich sicherstellen von soliden Finanzierungs- und Investitionsbedingungen. Dann gelingt auch die Energiewende.
Herzlichen Dank. Als nächstes geht die Frage an die FDP. Herr Professor Neumann, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Gößmann vom FNB Gas. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass der Gesetzentwurf zu kurz greift. Hier sind ja verschiedene Themen schon angesprochen worden. Es geht ja um einen wettbewerbsfähigen Hochlauf zu organisieren. Und da wäre meine Frage, was Sie aus der Sicht von eines Netzbetreibers für einen schnellen Aufbau der Infrastruktur notwendig sehen. Jetzt war ja eben gerade das Thema Genehmigungsverfahren. Aber was gehört da weiter dazu? Und wie sieht ein Zielkonzept für eine Wasserstoffregulierung auch im Hinblick auf eine potenziell integrierte Netzplanung aus?
Danke. Herr Dr. Gößmann, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Professor Neumann, sehr geehrte Teilnehmer, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu können. Also grundsätzlich ist es richtig und wichtig, dass wir in dieser Legislaturperiode eine Regulierung der Wasserstoffnetze angehen. Ich denke, dass wir da nicht länger abwarten dürfen. Wir sehen erste rechtliche Voraussetzungen für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Aber aus unserer Sicht hemmt dieser Gesetzentwurf den Ausbau. Aus unserer Sicht ist kein schneller und nachhaltiger Start für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur möglich. Er ist nicht geeignet, um zusammenhängende Infrastrukturen entstehen zu lassen. Allenfalls einzelne Projekte sind möglich. Und das von den Gastransportunternehmen in Deutschland, dem Verband der FNB, vorgeschlagene und voll funktionsfähige Startnetz wird so in der Form nicht realisiert werden können. Es gibt natürlich eine Reihe von positiven Aspekten. Zunächst mal Wasserstoff in die Zielbestimmung des EnBG in § 1 mit unterzubringen, ist richtig. Richtig ist weiterhin die technologieoffene Definition von Wasserstoff, denn unsere Aufgabe als Transporteure ist es einfach, Moleküle zu transportieren, und dem wollen wir uns auch entsprechend widmen. Und es sind genehmigungsrechtliche, und das ist einer der wesentlichen Aspekte hier, Grundlagen für die Umstellung bestehender Erdgasleitungen auf Wasserstoff angedacht. Zum Beispiel das Wegerecht und den Status als Energieleitung. Das ist ganz besonders wichtig. Allerdings gibt es natürlich auch eine Reihe von problematischen Aspekten, nämlich die strikte Trennung von Gasnetz und Wasserstoffnetz, regulatorisch und netzplanerisch, führt zu zahlreichen Problemen und Verzögerungen in der Realisierung. Und das ist auch nicht sachgerecht. Es gibt keine integrierte Netzplanung, denn am Ende sind die Netze kommunizierende Röhren und hängen technisch und finanziell natürlich auch zusammen. Und die Frage der Finanzierung. Die Frage der Finanzierung ist offen. Es gibt keine Investitionssicherheit auf der Netzbetreiberseite. Und so wie das Gesetz angelegt ist, wird es zu prohibitiv hohen Netzentgelten kommen, die die Investitionen auf der Netzkundenseite dann eben hemmen. Wenige Kunden müssen zu Beginn die Kosten stemmen. Über etwaige Fördermöglichkeiten der einzelnen Projekte, die gerade vorgeschlagen sind, besteht nach wie vor keine Klarheit. Und es ist auch keine langfristige Perspektive zu sehen. Der Gesetzentwurf ist ein Anfang. Eckpunkte für ein solches Zielkonzept sollten bereits angelegt sein in diesem aktuellen Gesetzgebungsverfahren. So statt eines Netzes wird eine Summe von Einzelprojekten entstehen. Auch das BMWI sieht die künftige Konvergenz der Moleküle und sieht ebenso die Notwendigkeit, die Energiesysteme gesamthafter zu sehen. Es gibt ein Positionspapier vom 16.03., in dem steht dies, und hier sind die künftigen Regelungen gemeint, ist Gegenstand einer integrierten Betrachtung, an deren Ende einheitliche bzw. miteinander kommunizierende Gas- und Wasserstoffnetze entstehen sollten. Zitat Ende. Das heißt, das Zielkonzept muss eine Einheit aus Erdgas- und Wasserstoffnetz sein. Und das ist in unserem Sinne der Überschrift dieses Gesetzgebungsverfahrens Wasserstoffnetze gesamtheitlich denken. Dankeschön.
Danke auch. Als nächstes für die Linke, Herr Beutin, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Busch und das passt ja eigentlich mit dem Vorredner ganz gut. Denn Sie unterstützen ja in Ihrer Stellungnahme den Fokus auf reine Wasserstoffnetze, also auch eine Absage letztlich an die Beimischung ins Erdgasnetz. Und würden Sie für uns dann in diesem Kontext Ihre Einschätzung noch einmal begründen?
Ja, vielen
Herr
Dank.
Herr Busch, bitte.
Ja, vielen Dank, das mache ich gerne. Für den BNE, Bundesverband Neue Energiewirtschaft, und nochmal vielen Dank an die Runde, dass wir eingeladen sind. Da gibt es drei Gründe. Erstens, die Kunden wollen das gar nicht. Zweitens, Wasserstoff ist zu schade, um ihn als Beimischung zu verbrennen. Und drittens ist es eine Perpetuierungsfunktion für eine fossile Infrastruktur, die wir so nicht brauchen, sondern wenn, dann eine Wasserstoffinfrastruktur. Erstens, die Kunden erinnern sich nur mit großem Unbehagen an beispielsweise die Umstellung von L-Gas auf H-Gas, wie es in Nordwestdeutschland umgestellt wurde, ein 10 Jahre langer Prozess. Da ging es auch um Brennwert und ähnliche Dinge. Das heißt, wenn Sie Wasserstoff ins Erdgasnetz packen, dann ist das erstens begrenzt irgendwann, weil das Erdgasnetz ohne Umrüstungen dann irgendwann nicht mehr kann. Da gibt es prozentuale Anteile, da müsste man gucken, welche das sind. Aber jedenfalls nicht einfach so. Und das Zweite ist, das ist eine regionale und temporär unterschiedliche Beimischung eines anderen Molekülgemischs, also Wasserstoff. Das heißt, der Kunde ist eigentlich gar nicht daran interessiert, seine hochempfindlichen Anlagen ständig dahinter herzustellen. Das Zweite ist, Wasserstoff ist zu schade, um ihn einfach nur mitzuverbrennen. Also Wasserstoff ist auf absehbare Zeit ein wirklich knappes und teures Gut, per Elektrolyse aus erneuerbaren Energien hergestellt, unter Verlusten. Bis der Wasserstoff da ist, sind 30% schon mal weg. Das heißt, das einfach irgendwo reinzukippen und so tun wir damit, verbrennen wir mit, das ist nicht die Energiewende, die wir uns erhoffen. Das ist auch das zu schade für den Rohstoff, und der Wasserstoff, von dem wir hier hoffentlich reden, ist grüner Wasserstoff, denn wenn wir hier Energiewende machen wollen, dann können wir nicht irgendwelche bunten Wasserstoffe nehmen, sondern grünen Wasserstoff, sprich Elektrolyse aus erneuerbaren Energien. Und erneuerbare Energien sind Flächenfragen, das heißt, jede Stufe einer Transport- oder Transformation hat die Beweislast, dass sie notwendig ist, weil sie ansonsten zu vermehrten erneuerbaren Energien führt, was in den Ländern und in den Teilen, wo wir das machen, entweder im In- oder Ausland zumindest, Anlagenbau bedeutet. Und der ist ja nicht umsonst. Sprich, das ist der zweite Grund, es ist einfach zu schade. Und drittens ist das eine Perpetuierungsfunktion. Wenn ich ein Gasnetz hätte, würde ich natürlich auch sagen, dass ich das so haben will. Aber im Endeffekt haben wir ein Gasnetz, was für einen ganz anderen Zweck konstruiert worden ist, als das, was wir mit dem Wasserstoff in Zukunft machen wollen. Und der Wasserstoff, den sehe ich nicht im persönlichen Individualverkehr, und ich sehe den auch nicht flächendeckend in den Häusern, sondern der Wasserstoff ist für die Industrie, der ist bestimmte, als Rohstoff ist der interessant und auch als Brennstoff, aber er ist nicht dafür da, den Gasnetzen ein zweites Leben zu verschaffen und dann auch noch in einer Variante, von der man nicht ganz genau weiß, wie und wie viel das jeweils ist. Also sprich, auch die Frage, bringt das was für die Gasnetze, ist nur beschränkt, denn das komplette Gasnetz wird sicherlich mit Wasserstoff nicht gefüllt werden können. Also Fazit, Kundenwille, die Zukunft des Wasserstoffs hängt daran, wie sehr die Stromanwendungen etwas möglich machen. Alles, was mit Strom gemacht wird, muss mit Strom gemacht werden, weil erneuerbare Energien machen nun mal nur Strom. Wir sind in einer All-Electric-World, wenn wir das ernst meinen. Da kommen halt Elektronen raus. Und alle Transformationen und Speicherungen, die müssen erst dann gemacht werden, wenn es nicht anders geht, weil sonst wird es einfach zu teuer. Da bin ich mir mit den Vorrednern auch einig. Insofern hängt das auch von der Entwicklung der Stromspeicher ab. Und was da nicht geht, ist Wasserstoff. Das heißt nicht, dass wir keinen Wasserstoff haben. Aber so, wie das jetzt geplant wird, überall rein und dann noch das Umwandeln, das ist mir zu pauschal und zu viel. Vielen Dank.
Danke. Frau Nestle, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dehling, und wie viele der Fragen der ersten Runde möchte ich auch erst einmal beim Thema Wasserstoff fragen, bevor wir in der zweiten Runde zu anderen wichtigen Themen kommen. Frau Dehling, wie bewerten, also Greenpeace Energy ist ja selbst aktiv im Wasserstoffmarkt. Wie bewerten Sie die Regelungen im ENWG, insbesondere auch die Frage der Bedarfsprüfung, also welche Wasserstoffinfrastruktur wollen wir wann aufbauen, aber auch die Frage der Standortentscheidung und wie die Anreize eigentlich gesetzt sind, um im Rahmen der sinnvollen Möglichkeiten auch auf Netzdienlichkeit zu achten. Und nur falls Sie da noch Zeit haben, würde mich auch noch Ihre Meinung zur Finanzierung der Wasserstoffnetze interessieren. Dankeschön.
Danke. Frau Dehling, bitte.
Ja, vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu können. Also ich schließe mich dem Vorredner in Teilen an. Aus unserer Sicht muss eben die Wasserstoffinfrastruktur, die wir heute anfangen aufzubauen, an unserem Zielsystem orientiert sein. Und unser Zielsystem ist 100% erneuerbar. Und das bedeutet auch, dass wir uns ehrlich die Frage stellen müssen, wo ist dann der Bedarf und das Angebot an Wasserstoff? Und auch ich sehe es eher kritisch, dass dieser Wasserstoff in großen Mengen flächendeckend im Wärmesektor eingesetzt werden soll. Wasserstoff kann uns die Wärmewende nicht ersetzen. Wir brauchen eine Sanierungswelle und wir brauchen alternative Heizmöglichkeiten in der Wärme. Wenn wir jetzt auf die Wasserstoffinfrastruktur gucken, müssen wir uns also fragen, wo ist der Bedarf? Wo wird die langfristige Nachfrage nach Wasserstoff entstehen? Und da müssen wir eben gucken, welche Industrie sind darauf zwingend angewiesen und bestehen sie auch in einem System mit 100% Erneuerbaren? Ist es beispielsweise sinnvoll, ein Wasserstoffnetz aufzubauen, um Raffinerien anzuschließen, wenn wir in einem 100% erneuerbaren System gar keine Raffinerien mehr haben? Beim Angebot ist es auch unsere Position. Wir sollten hier von grünem Wasserstoff reden. Gerade in unserem Zielsystem können wir nur noch grünen Wasserstoff nutzen, um in Einklang mit den Klimazielen zu agieren. Und das bedeutet, dass wir auch heute schon analysieren müssen, wo liegt das Angebot von grünem Wasserstoff? Wo werden die Zentren sein für die Erzeugung von grünem Wasserstoff oder auch von den Importen von grünem Wasserstoff? Und hier ist natürlich zentral, wie das Angebot von erneuerbaren Energien ist und wo sich das verteilt. Und dementsprechend sollten eben die Fortschritte beim Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur an den Ausbau und die Potenziale der erneuerbaren Energien gekoppelt werden und damit synchronisiert werden. Und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, die verfügbaren Mengen von grünem Wasserstoff stehen ganz nah im Zusammenhang mit den Anstrengungen, die die Bundesregierung unternimmt, um den erneuerbaren Ausbau voranzutreiben. Genau zu den Standorten. Momentan ist es so, dass es eine Netzentgeltbefreiung für Elektrolyseure gibt in § 118 Absatz 6. Ist juristisch aber auch ein bisschen umstritten, ob Elektrolyseure wirklich darunter fallen und unter welchen Bedingungen. Deswegen sollte eigentlich diese Gesetzesnovelle jetzt die Chance nutzen, eine verbindliche Regelung einzuführen, die dann eben auch netzdienliche Standorte berücksichtigt. Das könnte dann eben so sein, dass die Netzentgeltbefreiung an die Wahl eines solchen Standortes geknüpft ist. Und ein solcher Standort könnte zum Beispiel ein Standort sein mit lokalen, sehr hohen Anteilen fluktuierender Erneuerbarer oder auch hohe Häufigkeit von Einspeisemanagementsignalen, also dort, wo viele erneuerbare Anlagen abgeregelt werden. Und damit wäre dann eben auch die Netzentgeltbefreiung sachdienlich verargumentierbar. Und diese Standorte könnten beispielsweise festgelegt werden von der BNetzA in Zusammenarbeit mit den Stromnetzbetreibern über eine Positivliste oder ja, Karten mit ausgewiesenen Flächen. Und ich sehe die Zeit ablaufen, deswegen kann ich zur Finanzierung leider nicht mehr viel sagen. Aber genau, die Finanzierung sollte fair und transparent geregelt sein. Ob das jetzt die alte Welt, die Erdgaswelt bezahlt oder von Steuern zahlen, das ist dann eine Gerechtigkeitsfrage aus unserem Sinne auch.
Danke. Als nächstes geht die Frage an die SPD. Herrn Saathoff, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband, der ja gerade schon mal angefangen ist zu beantworten. Und meine Frage geht eigentlich auch in die gleiche Richtung. Also wir brauchen eine Vernetzung von Strom und Gas. Das haben wir jetzt seit einigen Jahren proklamiert. Und erst jetzt ist es gelungen, die BNetzA davon zu überzeugen. Jetzt brauchen wir schon wieder eine neue Vernetzung, nämlich von Strom, Methan und Wasserstoff. Und Herr Gößmann sagte gerade, wenige Kunden müssten beim Wasserstoffstartnetz die Kosten zu Beginn alleine stemmen. Das ist sicher so. Die Alternative wäre, dass alle Kunden, also auch die, die Wasserstoff nicht nutzen, die Kosten stemmen müssen. Und deswegen hätte ich gerne Ihre Einschätzung dazu, Herr Engelke.
Danke.
Ja, Engelke, vielen Dank, bitte. Herr Saathoff. Vielen Dank, Herr Saathoff, für die Frage.
Ich hatte ja vorhin schon dargestellt, dass Wasserstoff eben ein knappes Gut ist und dass die Anwendung für Wasserstoff für die privaten Verbraucher im Wärme- und Gebäudesektor heute und für die kommenden Jahre aller Voraussicht nach keine Rolle spielen, weil eben die Mengen an grünem Wasserstoff nicht ausreichen. Der Ausbau der Infrastruktur für die Erzeugung und Transport von grünem Wasserstoff muss also an der Verfügbarkeit ausgerichtet werden. Die Bundesregierung will ja jetzt erstmals Wasserstoffnetze im EnWG regulieren. Und dabei geht es insbesondere um bestehende Erdgasleitungen, die zu reinen Wasserstoffleitungen umgerüstet werden sollen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt jetzt folgende drei Punkte des Regierungsentwurfs. Erstens, die Finanzierung der Wasserstoffnetze soll von den Nutzern und nicht über die Netzentgelte der Erdgasnetze erfolgen. Damit wäre eine Querfinanzierung aller Verbraucher, aber natürlich auch der privaten Verbraucher ausgeschlossen. Zweitens soll der Wettbewerb gestärkt werden. Zum einen durch die Entflechtung des Betriebs der Wasserstoffnetze von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch von Wasserstoff. Und zum anderen dadurch, dass Betreiber von Wasserstoffnetzen Dritten den Zugang zu ihren Netzen gewähren müssen. Und drittens müssen die Betreiber von Gasfernleitungen die Versorgung der privaten Verbraucher mit Erdgas für den Fall sicherstellen, dass Erdgas zu Wasserstoffleitungen umgerüstet werden, also Stichpunkt Versorgungssicherheit. So, das ist uns wichtig, das unterstützen wir und diese Regelungen werden von uns deswegen unterstützt, weil sie keine zusätzlichen Belastungen für die Verbraucher bringen, sondern eben verursachungsgerecht sind. Und das ist uns wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass die reinen Wasserstoffnetze, die dann gebaut werden oder umgewidmet werden, nicht von den privaten Verbrauchern, sondern von denjenigen finanziert wird, die sie brauchen. Und gegebenenfalls, und das ist ja auch vorgesehen, muss dann der Staat entscheiden, wenn er diese Technologie unterstützen möchte, dass er das aus Steuermitteln tut. Vielen Dank.
Danke. Für die CDU-CSU, Herr Dr. Lenz, bitte.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Krieger vom VDMA nochmal. Und zwar zunächst mal die Frage, ob Sie im Gesetzentwurf auch die Vorgaben der EU-Binnenmarktrichtlinie entsprechend umgesetzt sehen, beziehungsweise wie Sie den Prozess auf Ebene der Europäischen Union hinsichtlich des EnWGs beurteilen. Und das Zweite ist die Frage nochmal, wie sich die wirtschaftliche Situation bei Ihnen darstellt und wie das entsprechend verbessert werden könnte und welche netzdienlichen Leistungen Sie diesbezüglich erbringen. Dankeschön.
Danke. Herr Krieger, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ich habe eben ja schon mal begonnen, damit auszuführen, dass aus unserer Sicht der jetzige Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, nicht geeignet ist, die EU-Vorgaben umzusetzen. Denn er hebt weiterhin auf die Tatbestände Verbrauch und Erzeugung ab, die, wie gesagt, so in der Vorgabe der Kommission gar nicht vorgesehen ist. Wieso uns das so wichtig ist, das ist der Punkt, den Sie angesprochen haben, Herr Lenz, ist, was verbessert sich an der Wirtschaftlichkeit, wenn diese Definition umgesetzt wird? Und das ist mir ganz wichtig. Ich habe hier auch noch mal vor mir liegen, was der Bundesrat gesagt hat. Und er hat gesagt, die sachgerechte Definition beseitigt bestehende Rechtsunsicherheiten bezüglich der Umlagebelastung von Energiespeichern. Heute ist es nämlich so geregelt, dass, ich sag mal, erst Speicher als Letztverbraucher belastet werden und in einem zweiten Verfahrensschritt entlastet werden. Das ist aber aus unserer Sicht der falsche Weg, denn er schafft, wie auch der Bundesrat festgestellt hat, Unsicherheiten. Ist unsicher, dass bei jeder Gesetzesänderung Speicher wirklich mitgedacht werden. Und aus unserer Sicht ist deshalb der geeignetere Weg wie wir vorgeschlagen haben, Änderung der Energiespeicherdefinition, den Letztverbraucherstatus für die Speicher einfach wegzubekommen, um dadurch, wie gesagt, deren wirtschaftliche Lage zu verbessern. Wie sieht die heute aus? Wie gesagt, wir haben jetzt sehr viel über Wasserstoff diskutiert und auch über die Frage, wie viel Wasserstoff steht zur Verfügung. um dann vielleicht mal eine Größenordnung zu geben. Wir reden über Elektrolysekapazitäten von 5 GW im Ende dieses Jahrzehnts. Wir haben heute 6 bis 7 GW Pumpspeicherleistung und die sind gefährdet. Also wir haben eine Dimension, die auf dem gleichen Level ist, den wir auch beim Wasserstoff eigentlich erst erzeugen wollen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt. Erste Pumpspeicher werden abgeschaltet. Die Bundesnetzagentur hat vor wenigen Tagen auch ein neues Positionspapier herausgegeben. Da gibt es viele kritische Punkte. Aber an einer Stelle würde ich das Papier unterstützen, die sagen, diese Pumpspeicher brauchen wir aber in Zukunft. Mein Petitum ist deswegen, dann lasst uns doch diese EEG-Novelle nutzen, um den Rahmen dafür zu schaffen, dass diese Anlagen erhalten bleiben können. Und das ist aus unserer Sicht die Veränderung der Energiespeicherdefinition. Und um darüber, sage ich mal, den leidigen Status des Letztverbrauchers zu beseitigen. Den letzten Punkt, den Sie angesprochen hatten, Herr Lenz, betrifft die heutige Nutzung der Anlagen. Und die Anlagen sind heute darauf angewiesen, die eben genannten Befreiungstatbestände, die, wie gesagt, an verschiedenen gesetzlichen Stellen geregelt sind, zu nutzen. Und eine Regelung, die wir hatten ja ein parlamentarisches Frühstück vor einem Monat sehr intensiv auch mit einem Teil der hier anwesenden Parlamentarier diskutiert haben, sind die sogenannten Höchstlastzeitfenster. Das ist eine von Übertragungsnetzbetreibern im Vorfeld festgelegte Kategorie, die, ich sag mal, ein Stück weit alte Welt ist, aber heute verhindert, dass Anlagen, die netzdienlich genutzt werden könnten, Pumpspeicher zu diesen Zeiten eingesetzt werden, weil der Einsatz sonst mit sehr negativen Auswirkungen auf die Netzentgelte gekoppelt wäre. So viel vielleicht in Kürze zu diesem letzten Punkt. Vielen Dank.
Danke. Für die CDU/CSU, Herr Helfrich, bitte. Kollege Helfrich, funktioniert das?
Können Sie mich hören?
Ja.
Ganz wunderbar. Ich hätte eine Frage an Herrn Liebing und an Herrn Blache. Zunächst die Frage an Herrn Liebing. Welche Auswirkungen für die mittel- und langfristigen Investitionsstrategien der Gasnetzverteilnetzbetreiber wären zu erwarten, wenn, wie derzeit von der Bundesregierung vorgeschlagen, zumindest für eine mehrjährige Übergangsphase eine regulatorische Trennung zwischen Wasserstoff und Gasnetzen eingeführt würde? Und die zweite Frage an Herrn Blache. Wie bewerten Sie die Möglichkeit, dass Sie zukünftig Elektroladesäulen errichten können? Ist die Regelung für Sie ausreichend klar hinsichtlich des Zeitpunkts, wann Sie in diesem Bereich tätig werden sollen?
Danke. Herr Liebing, bitte.
Vielen Dank. Bei Energienetzen handelt es sich um Investitionen langfristiger Art. Die Netze sollen über Jahrzehnte hinweg halten. Und auch der Vorlauf für solche Investitionen dauert lange. Und deswegen sind Netzbetreiber insbesondere auf klare Planungsgrundlagen und Planungssicherheit angewiesen. Das, was jetzt mit dem Gesetzentwurf vorgelegt wird, soll aber nur eine Übergangslösung sein. So sagt es ja auch die Bundesregierung selber. Und eine Übergangslösung, die für 5 Jahre vielleicht gilt, ohne zu sagen, wie es danach weitergeht, schafft eher Verunsicherung und eben gerade nicht die Planungssicherheit, die wir brauchen. Und das geht in zwei Richtungen. Sowohl die Betreiber von Wasserstoffnetzen bekommen nicht die Sicherheit, die sie brauchen, wohin geht die Reise mit ihren Netzen. Und das geht aber auch in die Richtung der Gasnetzbetreiber, die nicht wissen, was ist die Zukunft unserer Netze. Und deswegen schafft dieser Gesetzentwurf Unsicherheit in beide Richtungen. Wenn wir dies zusammenführen und integriert betrachten, dann ist das gut für beide Welten, sowohl für die Wasserstoff- wie für die Gaswelt.
Danke. Die nächste Frage geht an die SPD. Entschuldigung, Herr Blache. Entschuldigung, Herr Blache, bitte.
Ja, die grundsätzliche Einordnung der Ladeinfrastruktur oder der Ladepunktbetreiber als marktwirtschaftliche, wettbewerbliche Tätigkeit begrüßen wir und die wird auch von uns unterstützt. Das stärkt erstmal das Vertrauen in den Markt und wir sehen auch, dass dieser Markt bei uns im Netzgebiet lebt. Wir schließen ja diese Ladeinfrastruktur an. Wir melden auch Ladeinfrastruktur wieder ab, weil vielleicht der Investor dann merkt, dass an der Stelle der Markt gar nicht funktioniert hat. Das hält, sage ich mal, die Kosten aus dem regulierten Geschäft heraus. Das heißt, wir sind eben mit die Ready, wie das so schön heißt. Und wir gehen auch davon aus, dass diese Ausnahmeregelung oder Genehmigung, also dieses Marktversagen bei uns in Deutschland nicht eintreten wird. Falls es doch eintritt, sind wir natürlich bereit, das also auch zu übernehmen und das ins regulierte Geschäft zu packen und damit aufzubauen. Was dann aber wichtig ist, ist, und das, was zurzeit noch fehlt, ist, was sind die Indizien für das Marktversagen? Welche Kriterien sind für die Abgrenzung Gebiet und Zeit? Wie lange tritt das Marktversagen ein? Wie ist die Abstimmung zwischen den Behörden, Kartellbehörde, Bundesnetzagentur und so weiter? Wie ist, und Kommunen, wie ist sowas zu regeln? Und ganz wichtig, was passiert mit den Kosten und mit den Assets, die aufgebaut worden sind, wenn dann dieses Marktversagen dann wieder abgemeldet wird, jetzt mal in meinen Worten zu sagen. Das heißt, diese Fragen müssen klar geklärt werden, damit, sage ich mal, diese Aufgabe dann im regulierten Geschäft übernommen werden kann. Wie gesagt, Grundaussage von unserer Seite ist, wir glauben nicht, dass der Fall eintritt, weil wir eigentlich einen lebendigen Markt bei der Ladeinfrastruktur sehen.
Danke. Für die SPD, Herr Rimkus, bitte.
Ja, danke schön. Vor der Voraussetzung, dass Wasserstoff ein hilfreiches Element sein kann, um Erzeugung, Transport, Speicherung, Verteilung und Nutzung zusammenzubringen, würde ich gerne Herrn Linke fragen wollen, wie das denn aussieht mit der Bundesratsinitiative. Denn die hat uns ja gesagt, dass es klug wäre, den Gasbegriff im Energiewirtschaftsgesetz so zu setzen und eben nicht nur auf Erdgas zu setzen, weil hier eine Regulierung ist, die jetzt schon im erfolgreich eingesetzt wird. Und eine Zusatzfrage an der Stelle, die Finanzierungsmechanismen, die dahinterstehen, brauchen ja eine geeignete Form, auch eine beihilferechtsgeeignete Form. Ist hier eine getrennte oder eben auch eine gemeinsame Finanzierung sinnvoll? Und wie wird eigentlich die Argumentation des Wirtschaftsministeriums, dass eine gemeinsame Entgeltregelung für Erdgas und Wasserstoff eben nicht der Rechtslage der Europäischen Union entsprechen würde, gesehen? Und wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, würde ich Herrn Liebig bitten zu ergänzen.
Herr Linke, bitte.
Vielen Dank. Die Erdgaskunden von heute sind die Wasserstoffkunden von morgen. Sie wollen partizipieren an der Energiewende. Ich würde mal sogar sagen, es sollte hier ein Grundrecht auf Klimaschutz geben, dass einem auch frei Haus in Zukunft neben dem fossilen Erdgas ein immer besseres oder statt des fossilen Erdgas ein immer besseres Gas geliefert werden kann. Und das kann halt eben durch die Beimischung erfolgen, also durch das Partizipieren auch dieses Marktsegmentes an der Umstellung auf Wasserstoff und nicht nur einiger auserwählter Industriekunden. Es ist auch falsch zu behaupten, dass der Wasserstoff zu schade wäre, um in dem Wärmesektor eingesetzt zu werden. Denn dem Klima ist es am Ende egal, welche Energie durch den Wasserstoff verdrängt wird. Sie fangen ja auch nicht an, im Stromnetz jetzt die Moleküle, die Elektronen zu zählen und nach links und rechts zu sortieren, ob das eine Elektron von der Windmühle kommt und das andere noch vom Kohlekraftwerk. Auch hier reden wir über ein CO2-Äquivalent, das sich über die Laufe der Jahre verbessert hat. So etwas müssen wir auch den Gaskunden anbieten und sie deswegen in einen Finanzierungsmechanismus mit einfließen lassen. Es geht auch nicht um eine Infrastrukturperpetuierung, sondern es geht darum, das hatte ich anfangs ausgeführt, die Eintrittskosten hier niedrig zu halten und die Infrastrukturkosten sind ein wesentliches Kostenelement dabei. Und es geht auch um die Vermeidung der Entwertung von kommunalen Eigentum. Die Netze sind für Erdgas gebaut worden. Die Stähle, die wir verbaut haben in Deutschland, die Kunststoffe, das zeigen unsere Studien, sind geeignet, um alle Röhren auf 100% Wasserstoff umzustellen. Wir haben das Regelwerk dafür in der Tasche. Es wird in diesem Jahr veröffentlicht. Wir haben bereits im letzten Jahr ein Regelwerk veröffentlicht, um die bestehende Infrastruktur umzustellen auf Wasserstoff. Nun kommt in diesem Jahr das reine Wasserstoffregelwerk. Wasserstoff und Erdgas sind sich sehr ähnlich. Bis zu 30% Beimischung verändert praktisch nicht den Charakter von Wasserstoff. Die heutigen installierten Endgeräte können 20% Wasserstoff vertragen. Alle in Deutschland hergestellten Endgeräte, die im europäischen Markt vertrieben werden, werden mit 23% Wasserstoff getestet. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, wirklich elegant einzusteigen. Und die Kesselhersteller kündigen an, dass ab 2025 alle neuen Geräte selbst adaptieren, bis 100% Wasserstoff verträglich sein sollen. Wir brauchen diesen Wärmemarkt als Traktor, um die Markteinführungskosten niedrig zu halten, um die Lernkurve bei den Elektrolyseuren schnell zu durchlaufen. Und wir müssen groß denken. Und wir sehen aufgrund der Studie vom FNB hier keine Anhaltspunkte, dass wir tatsächlich Wasserstoffnetze und Erdgasnetze nach EU-Recht getrennt regulieren müssen.
Herzlichen Dank. Als nächstes fragt die AfD. Herr Kotri, bitte.
Ja, meine Frage geht an Herrn Engelke von der Verbraucherzentrale. Sie stellen ja zu Recht fest, dass wir steigende Bürokratie haben, auch natürlich mit diesem vorliegenden Regelwerk, dass wir also Energiearmut haben und dass die Gefahr besteht natürlich, dass die EEG-Umlage steigt und natürlich auch die Umlage der Gasnetzentgelte. Und müsste man dann nicht eigentlich aus Ihrer Sicht sagen, naja gut, der private Verbraucher wird vielleicht nicht so betroffen sein, er braucht ja eben Wasserstoff nicht, haben Sie gesagt, aber natürlich, wenn jetzt planwirtschaftlich Wasserstoff hier aufgebaut wird, hier in Deutschland, dann sind natürlich die Unternehmen auch mit dabei und legen den Preis dann um. Müssten Sie da nicht eigentlich sagen, naja, die Kosten steigen dann trotzdem, entweder für den Verbraucher oder für, wie Sie sagen, den Steuerzahler, was aber fast identisch ist. Müssten Sie da nicht eigentlich sagen, wir müssen Schluss machen mit diesen planwirtschaftlichen Regelungen? Und sehen Sie da überhaupt noch eigentlich, dass die Bundesregierung hier verbraucherfreundlich agiert?
Herr Engelke, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte ja eben schon ausgeführt, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband ja grundsätzlich nichts gegen die Entwicklung von grünem Wasserstoff hat. Und grüner Wasserstoff kann durchaus eine Rolle in der Energiewende spielen. Nur ist es zurzeit so, dass, und das ist ja nicht unsere Meinung, sondern das ist durch verschiedene Gutachter belegt, es einfach an der nötigen Menge an grünem Wasserstoff fehlt, um die ganzen Bedarfe, die formuliert werden, um die decken zu können. Und voraussichtlich ist es so, dass erst einmal die Bedarfe in der Industrie, insbesondere Stahl- und Chemieindustrie, mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff gedeckt werden können, vielleicht dann im Transportsektor und dann vielleicht irgendwann einmal, wenn überhaupt, im Gebäudesektor. Und das wird mit Sicherheit nach 2030 vielleicht noch viel später der Fall sein. So, und bis dahin sind eben die privaten Verbraucher von dem grünen Wasserstoff gar nicht betroffen. Und deswegen sagen wir, dass es nicht in Ordnung ist, wenn die privaten Verbraucher wie auch andere Verbraucher über die Entgelte über die Netzentgelte für die Erdgasnetze an dem Aufbau einer Wasserstoffleitungsinfrastruktur beteiligt werden, sondern das sollen diejenigen bezahlen, die diese Netze nutzen. Das sind die entsprechenden Industriebetriebe, also verursachergerechte Finanzierung. Und wie gesagt, das ist dann eine politische Entscheidung, wenn die Bundesregierung sich entscheidet, die Wasserstoffinfrastruktur zu unterstützen, kann sie das natürlich tun, aber bitte nicht über die Gasrechnungen der Verbraucher. Vielen Dank.
Danke. Die nächste Frage geht an Herrn Müller von der CDU-CSU.
Ja, vielen Dank. Ich will die an Ingbert Liebing richten. Wir können ja die Energiewende dann wahrscheinlich besonders wirtschaftlich umsetzen, wenn wir auf bisherige Infrastrukturen zurückgreifen. Und da denke ich, dass heute umfangreich thematisierte Gasnetz. Und meine Frage ist, wie können wir das sinnvoll weiterentwickeln? Welche Initiativen braucht es? Welche regulatorischen Rahmenbedingungen braucht es, um diese vorhandene Infrastruktur für die Zukunft nutzbar zu erhalten, nutzbar zu machen für neue Wege?
Herr Liebing, bitte.
Vielen Dank. Unserer Auffassung nach sollte der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur sich organisch aus der vorhandenen Erdgasinfrastruktur heraus entwickeln. Das kann schrittweise über Beimischung geschehen. Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2030 etwa 20-30% darüber erfolgen können und danach dann sukzessive auch die vollständige Umstellung auf ein reines Wasserstoffnetz. wobei es sehr wohl auch möglich ist, dass in einzelnen Bereichen wie der Industrie vorgelagert jetzt auch schon diese reinen Wasserstoffnetze vorgezogen werden. Aber wichtig ist, dass wir Gas und Wasserstoff als eine Einheit betrachten, dass Wasserstoff aus dem fahrenden System entwickelt wird, damit auch die vorhandene Infrastruktur, die wir mit dem Gasnetz haben, 519.000 Kilometer Erdgasleitungen in Deutschland, nicht entwertet werden. Und das ist auch keine fossile Infrastruktur, sondern diese Infrastruktur ist erst einmal klimaneutral. Entscheidend ist, welcher Stoff wird denn in den Leitungen transportiert. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zum Kernenergieausstieg oder aus dem Kohleausstieg. Die Kernkraftwerke, die zurückgebaut werden, die müssen teuer entsorgt werden. Die Kohlekraftwerke lassen sich in Teilen umrüsten, aber in vielen Teilen nicht. Die Erdgasinfrastruktur ist die einzige Struktur aus der fossilen Nutzung, die ich weiter nutzen kann, wenn ich fossiles Erdgas durch andere klimafreundliche Gase ersetze. Das können synthetische Gase sein, Biomethan oder Wasserstoff. Das ist unsere Zielsetzung. Und was die Finanzierung dessen anbelangt, da passt der Begriff der Quersubventionierung aus meiner Sicht eben nicht. Denn eine Quersubventionierung habe ich doch nur dann, wenn ich zwei getrennte Systeme habe, hier eine Erdgaswelt und da eine Wasserstoffwelt. Wenn ich allerdings von einer einheitlichen Welt ausgehe und aus dem Erdgassystem heraus die Wasserstoffwirtschaft entwickle, dann habe ich keine Subventionierung zwischen zwei unterschiedlichen getrennten Welten, sondern die Finanzierung aus einem System heraus. Und das ist das, wofür wir werben, hier eine Korrektur in dem Gesetzentwurf in dieser Hinsicht mit vorzunehmen. Dann kann auch die jetzige vorhandene Erdgasstruktur für die Dekarbonisierung, für den Klimaschutz einen wesentlichen Beitrag leisten, wenn wir das so machen.
Danke. Die nächste Frage geht an die FDP, Herr Professor Neumann, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage auch zum Thema Finanzierung geht an Herrn Dr. Gößmann. Andreas Rimkus hatte es ja schon angesprochen, aber da kam ja die Antwort jetzt nicht, weil die Zeit nicht reichte. Welche Gründe sprechen denn für eine gemeinsame Finanzierung? Und wie beurteilen Sie die ablehnende Begründung des BMW, wonach gemeinsame Netzentgelte für Gas und Wasserstoff mit dem EU-Recht nicht vereinbar wären? Und dann vielleicht noch die Zusatzbemerkung, wie sieht es denn mit den Investitionskosten bis 2050 aus zum Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur im Vergleich zu den jährlichen EEG-Kosten? Danke.
Dankeschön, Herr Dr. Gößmann,
bitte. Ja, besten Dank. Ich kann eigentlich meinen Vorrednern, Herrn Liebing und Professor Linke, nur zustimmen, dass dieses System einheitlich zu sehen ist. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Dieser Transformationsprozess aus der Infrastruktur heraus. Der Verband der Ferngasnetzbetreiber hat vor einem Jahr genau diese Grüngasvariante vorgestellt, weil sie eben genau dieses erzielen wollen und auch diese Einheit sehen zwischen Erdgas- und Wasserstoffnetzen. Das heißt, wir stehen vor einer Systemtransformation. Und Professor Linke hat es angesprochen, der Gaskunde von heute ist eben auch der Wasserstoffkunde von morgen. Das gilt sicherlich grosso modo. Und den mittel- bis langfristig gehen wir davon aus, dass alle Sektoren eine Rolle bei der Dekarbonisierung des Erdgassystems spielen. Der eine Sektor einfach früher und der andere Sektor vielleicht ein bisschen eben später. Und deswegen wäre über eine gemeinsame Tarifberechnung alle Gaskunden an der Dekarbonisierung beteiligt. Und langfristig wächst sich das Thema natürlich auch aus. Und die kostendämpfende Wirkung, die dabei entsteht, die ist natürlich für den Start ganz besonders dann auch wichtig. Und dass es volkswirtschaftlich effizient ist, die Wasserstoffinfrastruktur aus uns heraus zu entwickeln, ist, glaube ich, auch unstrittig. Denn wir haben jetzt schon Teile der Infrastruktur umgeändert, eben vom L-Gas-Leitungssystem, das ist heute auch schon angesprochen worden, auf H-Gas. Sprich, wenn die Niederlande ihre L-Gas-Produktion einstellen, dann müssen wir hier umstellen. Und wir wollen natürlich auch, wenn rückläufige Erdgasmengen zu konstatieren sind, wollen wir genau diese frei werdenden Leitungen eben auch auf Wasserstoff umstellen. Das heißt, perspektivisch können wir uns aus uns heraus ändern. Und dieses führt zu einer Vermeidung von langwierigem Trassenneubau mit aufwendigen Genehmigungsverfahren. Ich glaube, das ist das, was wir alle nicht wollen. So, das heißt, diese Mischkalkulation trägt dazu bei, dass diesen strukturellen Umbrüche geglättet werden.
Die ersten Wasserstoffkunden müssen dann einfach auch diese hohen Kosten am Anfang bezahlen, diese Initialkosten. Und das wird eine sehr große Hemmnis dann eben sein, überhaupt in diese Wasserstoffwirtschaft dann auch entsprechend einzusteigen. Und vielleicht nochmal zum Thema Quersubventionierung ist auch zu berücksichtigen. So eine Leitung stellt sich nicht einfach frei, sondern ist häufig flankiert mit Maßnahmen im Erdgasnetz. Und der Gesetzesentwurf sieht vor, dass also bestimmte Kosten, die eben zur Herstellung eines Wasserstoffnetzes nötig sind, die aber im Erdgasnetz anfallen, dass die einfach vom Erdgaskunden auch bezahlt werden. Und hier haben wir schon eine von den Kosten her noch nicht abzuschätzende Situation, Quersubventionierung, die aus unserer Sicht eine logische Inkonsistenz in dem Gesetzesentwurf vorsieht. So, wie schauen die Kosten bis 2050 aus? Also das ist, glaube ich, eine schwer zu beantwortende Frage. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir für unser Zielnetz 2050 etwa 80% des bestehenden Erdgassystems verwenden wollen und nur 20%, da wo es noch unbedingt eben notwendig ist, neu zu bauen.
Danke. Sie müssten den Rest vielleicht für die nächste Antwort aufheben. Dann wäre jetzt dran, Herr Beutin. Danke. Dann wäre jetzt dran, Herr Beutin von den Linken.
Meine Frage geht an Herrn Busch, beziehungsweise eingangs noch eine zweite Frage. Und zwar teilen Sie die Auffassung, Herr Busch, dass der Wasserstoffkunde, dass der heutige Erdgaskunde der Wasserstoffkunde von morgen ist? Und dass letztlich Wasserstoff in allen Sektoren eingesetzt werden wird in Zukunft. Und die zweite Frage ist, Sie vertreten ja die Auffassung in Ihrer Stellungnahme, dass der Wasserstoffbetrieb, Netzbetrieb rechtlich unabhängig sein soll von anderen Tätigkeitsbereichen und dass es einen diskriminierungsfreien Zugang für Dritte damit auch geben soll. Wie schätzen Sie in dieser Hinsicht den Gesetzentwurf ein?
Herr Busch, bitte.
Herzlichen Dank. Ja, den Gesetzentwurf, wie er aus dem Wirtschaftsministerium kam, Herr Barreis, den fand ich super. Nur leider ist er unterwegs ein bisschen abgeschwächt worden, denn im Referentenentwurf seinerzeit war ja noch das Legal Unbundling vorgesehen und das Unbundling ist hier abgeschwächt worden. Organisatorisches, informatorisches ist nur noch übrig geblieben. Das heißt, es ist schon zu wenig geworden. Wir reden hier schon über eine abgeschmolzene Version. Da würde ich sagen, das war schon besser in dem Entwurf. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir brauchen Transparenz. Alles, was ich hier gerade höre, sind lauter Argumente eines Monopolinfrastrukturbetreibers, warum ein zweites Leben für bestimmte Röhren da ist. Für manche wird es das auch geben, aber für die meisten glaube ich nicht. Und warum denn die Gaskunden damit was zu tun haben sollen. Also da ist das, was Herr Engelke befürchtet und auch einige andere Vorredner, das tropft ja aus allem heraus hier. Hier wird mit den Argumenten eines eigentlich wettbewerblichen Bereiches argumentiert, sprich, was der Kunde denn so braucht. Was braucht er denn? Das erinnert mich ein bisschen an die E10-Diskussion, diese Beimischungsgeschichte. Da war auch schon mal klar gemacht, was der Kunde denn zu verbrennen hat und die entsprechenden Wellen und die Umstellungsfragen und Ähnliches, da sind uns alle ja noch im Kopf. Das heißt, ich wundere mich immer, dass hier in einem wettbewerblichen Markt, und zwar Strom, Gas, Wasserstoff, von Seiten der Infrastrukturbetreiber einer einzelnen Energie, nämlich Gas, erklärt wird, warum denn dieses 100 Jahre alte fossile Netz ein zweites Leben hat und dass jetzt nur wirklich und jeder an diesem Netz dranbleibt und ein erst gemischtes, aber später reinen Wasserstoff haben soll. Normalerweise verstehe ich einen wettbewerblichen Markt, wie wir in Deutschland so haben, so, dass der Kunde sagt, was er haben will. Und dafür haben wir auch ein Instrument. Das haben wir nämlich schon beschlossen. Der nennt sich CO2-Zertifikatehandel. Der wird ja jetzt auf Wärme und auf Verkehr ausgedehnt. Das heißt, was der Kunde in Zukunft haben will, sagt mir nicht der Netzbetreiber, weil er um sein Netz fürchtet, was ich verstehe, sondern dann sagt mir derjenige, der dem Kunden etwas anbietet. Und das wird der Kunde haben wollen, wenn der CO2-Preis durchschlägt und er sagt, ich möchte mit CO2-freiem Strom oder mit CO2-freiem Gas oder mit CO2-freiem Wasserstoff arbeiten. Und das, was der Kunde dann haben will, das ergibt den Bedarf und nicht umgekehrt. Weil wir es jetzt schon haben, wollen wir es jetzt netzen und deswegen wird jeder an dieses Netz angeschlossen werden und wird mit Wasserstoff irgendwann glücklich und zwischendrin so halb. Also diese Organisation sehe ich nicht. Ich glaube, Wasserstoff für die, die es haben wollen und die es haben brauchen, das wird eine Menge sein. Aber das ist nicht die Richtung zu begründen, warum wir jetzt hier eine Quersubvention machen können und warum die Gaskunden im Endeffekt die Wasserstoffinfrastruktur mitbezahlen sollen. Vielen Dank.
Danke. Herr Köppen von der CDU-CSU, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Plache von der EDIS Netz AG. Und zwar ist es ja so, dass in den Erzeugerregionen der Netzausbau nicht immer standhalten kann mit dem EEG-Zubau. Es hat unterschiedliche Gründe und deswegen ist ja im Engpassmanagement-Kostensystem festgelegt, dass bis zum September 2021 die Kosten dort als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gelten. Die Regelung läuft, wie gesagt, aus bis im September 21. Jetzt adressiert das neue ENWG dieses nicht direkt, sondern soll in der Anreizregulierung verarbeitet werden. Jetzt meine Frage, wie sehen Sie das? Ist das dann ausreichend, dann auch in der zukünftigen Verordnung begleitet? Und wie sehen Sie das überhaupt, die Lage der Verteilnetzbetreiber, die ja unterschiedlich im Norden und Nordosten belastet sind?
Herr Blachy, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Herr Blachy, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eigentlich einer der wichtigen Punkte, die uns umtreiben, dass eben die aus dem ENWG heraus, sag ich mal, dieses Thema zum Verordnungsgeber übergeben worden ist. In der Anreizregulierungsverordnung läuft ja die Diskussion zurzeit. Vielleicht noch mal ein paar Aspekte. Warum hält denn der Netzausbau mit dem EEG-Ausbau nicht Schritt? An unserem Netz der EDIS, also um Berlin herum, Brandenburg und bis zur Ostseeküste, sind 11.000 Megawatt dezentrale Leistung, also EEG-Leistung, angeschlossen. Das ist in den letzten 10 Jahren passiert. Wir haben, die speisen auch unterdessen teilweise zu über 50% dieser Leistung ein. Das heißt, wenn Wind weht und die Sonne scheint, dann hat man diese Spitzen auch, die man durch das Netz transportieren muss, was für eine Leistung ursprünglich ausgelegt war, für die Höchstlast von 2100 Megawatt, nur um mal ein paar Zahlen zu werfen. Und jetzt kommt es, halten Sie sich fest, an unserem Netz sind Anmeldungen, keine Prognosen, Anmeldungen von Kunden von 66.000 Megawatt, davon 55.000 PV, also Photovoltaik, und 10.000 nochmal weitere Winderzeugungsanlagen, angemeldet. Die wollen an unser Netz ran. So, ganz einfach, bei Wind haben sie so einen Ausbau, wenn der Kunde sich meldet, dann können sie davon ausgehen, in 3 bis 5 Jahren steht die Windkraftanlage. Bei einer PV-Anlage, die können sie dann innerhalb eines Jahres anschließen. Die rammen das in den Boden, die kommen die Paletten drauf, fertig. Die Bestellung für einen 380, 110 kV Trafo, den sie brauchen, um das dann irgendwie in das Übertragungsnetz zu leiten, da können wir von 5 Jahren ausgehen. Den Ausbau einer 110 kV-Leitung, um den Strom anderweitig wegzuleiten, können wir auch von 5 bis 10 Jahren inklusive Genehmigung, inklusive Trassensicherung und sowas ausgehen. Da sehen wir im Prinzip eigentlich diese einfache Tatsachen, warum das so nicht funktioniert. In der Anreizregulierung ist jetzt vorgesehen, dass diese Kosten für die 4. Regulierungsperiode nicht mehr dauerhaft nicht beeinflussbar sind, sondern volatile, also beeinflussbare Kosten sind. Aber nach außerhalb des Effizienzvergleichs. Das ist dann de facto eigentlich erstmal weiterhin dauerhaft beeinflussbare Kosten. Für die 5. Regulierungsperiode ist es zurzeit aber so, dass man davon ausgeht, sie werden dann beeinflussbar. Warum auch immer. Es hat sich ja an der Sachverhalt, die ich jetzt gerade geschildert habe, nichts geändert. Das würde uns dann aber so stark treffen, dass wir einen 2-stelligen Millionenbetrag an Risiken haben bei einem Ergebnis der EDIS, der im niedrigen 3-stelligen Millionenbereich liegt. Das heißt, es wäre also weitere Kosteneinschränkungen oder, sag ich mal, Investitionshemmnisse, wenn man dann noch davon ausgeht, dass, sag ich mal, auch die Investitionsbedingungen im Rahmen von der Eigenkapitalverzinsung sinken, dann ist die Frage offen. Das ist also ein Risiko, was gelöst werden muss.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage geht an die Grünen. Frau Verlinden, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtete sich an Frau Dehling von Greenpeace Energy. Und zwar mal weg von dem Wasserstoffthema, was wohlgemerkt ein sehr wichtiges ist. Aber wir werden ja hier auch noch über viele andere Dinge beraten, die in dem Gesetzentwurf sind. Denn der Gesetzentwurf enthält ja eine Vielzahl von verschiedenen energiepolitischen Regelungen und insbesondere auch aus der Strombinnenmarktrichtlinie. Und möglicherweise gibt es da aber einen Bereich, der die Vorgaben der EU-Richtlinien, auch der erneuerbaren Richtlinie, vernachlässigt. Deswegen ist meine Frage, Frau Dehling, die Bundesregierung hatte ja in ihrer EEG-Novelle jetzt im Dezember versäumt, Vorgaben aus der EE-Richtlinie und der Strombinnenmarktrichtlinie umzusetzen, die sich in Bezug auf die Stärkung der Bürgerenergie richten. Und diese Lücke bleibt ja jetzt offenbar weiter bestehen. Das Bundeswirtschaftsministerium argumentiert ja damit, dass die Bürgerinnen sich bereits zu Genossenschaften zusammenschließen könnten. Und aus meiner Sicht verkennt es die bürokratischen Hürden, die es aber nach wie vor gibt für Bürger- und erneuerbare Energiengemeinschaften. Teilen Sie meine Einschätzung, dass hier Handlungsbedarf wäre, um EU-Vorgaben umzusetzen? Und wo läge das größte Potenzial, um die Erneuerbaren an der Stelle im Rahmen von Bürgerenergie voranzubringen?
Frau Dehling, bitte.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich teile die Einschätzung. Wir sehen es genauso, dass es noch einen dringenden Handlungsbedarf gibt im ENWG und auch im EEG, weil das EU-Recht eben fordert, diese Bürgerenergiegemeinschaften und die gemeinsame Produktion und den Verbrauch von Strom möglichst attraktiv und einfach für die BürgerInnen zu gestalten. Und das ist aus unserer Sicht nicht damit getan, dass man auf eine bestehende Rechtsform verweist und damit sagt, es ist alles erledigt. Und das ist sehr schade, denn aus unserer Sicht ermöglichen diese gemeinschaftliche Energieproduktion und die Gemeinschaften eben das Potenzial, die Akzeptanz und die Partizipation in der Bevölkerung groß zu machen. Und das ist etwas, was wir dringend brauchen in der Energiewende. Denn danach würden eben Anlagen und große Projekte nicht mehr daran scheitern, dass es irgendwie Akzeptanzprobleme vor Ort gibt und die Anlagen beklagt werden, sondern das könnte im positiven Fall eben sogar dazu führen, dass BürgerInnen dazu ermutigt werden, selbst Anlagenbau anzustoßen, um eben in ihrer Gemeinschaft diesen Strom dann auch zu teilen und gemeinsam zu verbrauchen. Außerdem könnten eben diese Bürgerenergiegemeinschaften dazu führen, dass wir in den normalen, relativ statischen Verbrauchern eine Flexibilisierung erreichen. Das heißt zum einen, dass diese Verbraucher sich eben an die Erzeugung der Erneuerbaren anpassen, zum Beispiel in der Region, in der Gemeinschaft, dass eben die Gemeinschaft ihre Last auch in die Zeitpunkte verschiebt, wo ihre Anlagen produzieren. Und man könnte eben, wenn man es klug ausgestaltet und der Rechtsrahmen das eben auch festlegt, noch weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten erschaffen, sodass sich diese quasi wie in einem zellularen Ansatz diese Bürgerenergiegemeinschaften dann eben auch noch Netz- und systemdienlich verhalten. Also das bedeutet, diese Gemeinschaften haben eigentlich ein sehr großes Potenzial, die notwendigen Optionen, die wir brauchen für die Energiewende, also Flexibilisierung, Akzeptanz, Partizipation zu schaffen, was eben unserem erneuerbaren Ausbau in jedem Fall zugutekommen würde. Aber, das möchte ich hier nochmal betonen, die erneuerbaren Energiegemeinschaften werden auch nicht alle Probleme des erneuerbaren Ausbaus lösen, sondern da muss die Bundesregierung wirklich aktiv werden, attraktives Marktumfeld schaffen und auch sicherstellen, dass es die verfügbaren Flächen für die Anlagen gibt, weil ohne Flächen können auch Bürgerenergiegemeinschaften leider keine Anlagen bauen. Und dann wäre eben das Potenzial für diese Gemeinschaften verschenkt und auch deren Beitrag für den verstärkten erneuerbaren Ausbau leider relativ begrenzt. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Als nächstes fragt die SPD, Herr Grimmels.
Ja, meine Frage richtet sich an Herrn Blache von EDIS. Hier geht es nochmal um die Frage der Doppelbelastung, die wir ja schon mal hatten, anzusprechen. Also wenn Speicher, dann wenn sie auch Netzdienstleistungen erbringen. Da ist die Frage, wie die aktuelle Regeln, die es gibt, um vor Doppelbelastung zu schützen, inwiefern die für Ihre Branche und für Sie hilfreich sind oder wo Sie Verbesserungs- und Veränderungsvorschläge haben als EDIS bzw. als Verband. Wenn etwas Zeit bleibt, kann ja vielleicht Herr Busch auch noch was dazu sagen.
Herr Blache, bitte.
Ja, ich glaube, das Thema ist so, wie es zurzeit geregelt ist, sehr komplex. Das heißt, für große Anlagen, die nutzen diese Regelung, um diese Doppelbelastung zu vermeiden. Die Erfahrung, die wir haben mit kleinen Anlagen, also sprich, wir haben ja zum Beispiel Kleinspeicher, die zusammengefasst werden, sowas, die nutzen diese Regelung nicht. Die verpufft dort. Das heißt, die bezahlen sozusagen für den wieder bezogenen Strom, die genauen Umlagen, obwohl sozusagen ihr eingespeister Strom aus den Speichern ist. Damit ist diese Regelung aufgrund ihrer Komplexität für kleinere Kunden eigentlich oder für kleinere Speicherbetreiber nicht wirksam. Das ist vielleicht noch ganz kurz von meiner Seite, kann ergänzt werden.
Herr Busch, bitte.
Ja, vielen Dank. In der Tat, da kann man einiges zu ergänzen. Ich bin ganz bei dem Statement von Herrn Blacher von Edis, auch bei dem, was er eben gesagt hat. Die Kernfrage, die wir hier haben, ist die, die er beschrieben hat. Er hat viele erneuerbare Anlagen, die bei ihm angeschlossen werden sollen und die in sein Stromnetz erstmal produzieren. Wir müssen ihm da helfen, dass er das Stromnetz so ertüchtigt bekommt, mit Investitionssicherheit, wie Sie es auch fordern, dass er diese Infrastruktur bauen kann. Da bin ich ganz dabei, das möchte ich unterstützen. Das ist die Kerninfrastruktur der Zukunft und die müssen wir unterstützen. Da bin ich sofort dabei. Zu den Speichern. In der Tat, es war relativ viel, auch Herr Krieger hat das richtigerweise gesagt, dass die Speicher momentan noch nicht richtig gesehen werden. Das stimmt. Bei den Großspeichern, bei den Pumpspeichern hat er schon alles gesagt, da muss ich nicht noch mal was sagen. Es gibt aber in Deutschland auch 300.000 Speicher schon jetzt, in Haushalten beispielsweise mit Solaranlagen. Diese Speicher tun im Winter nichts, weil da die Sonne nicht scheint oder zumindest zu wenig, als dass die Speicher damit genutzt werden. Das heißt, die stehen im Winter erstmal rum. Wenn Sie aber was tun und sich bereit erklären, die Energiewende zu unterstützen, weil Sie zum Beispiel im Gebiet der EDIS-Strom, der kommt, der nicht nach Süden abtransportiert werden kann oder nicht in die nächste Spannungsebene kann, abzupuffern, dann müssen Sie diesen Strom als Letztverbraucher mit allen Auflagen und Umlagen im Strom nehmen. Und da wir ja wissen, dass wir den Strompreis zu dem Groschengrab der Energiewende gemacht haben, da ist alles drauf, was nicht bei drei auf dem Baum war, sage ich jetzt mal salopp. Nämlich die KWK-Umlage, EEG-Umlage 19.2 und Heftungsanlagen, was alles noch drauf ist. Das heißt also, die eigentliche Zukunftsenergie der Zukunft, nämlich der grüne Strom, ist mit am teuersten, weil sie am meisten beaufschlagt ist und alles durch mitschleppen muss, was wir bis jetzt so haben. Das kann so nicht bleiben. Und das ist auch das leidige Elend bei der Speicherdiskussion, weil natürlich diese Auflagen und Auflagen irgendwo sein müssen. Das heißt, die EEG-Kosten, die sind ja nicht weg, wenn der Speicher das nicht zahlt. Das Problem ist, wo sind sie denn dann, die 25 Milliarden, die wir zurzeit im Jahr haben? Das heißt, wir brauchen da einen klugen Mechanismus, einerseits die Speicher davon zu befreien, weil sie sind kein Letztverbraucher, sie sind ein Transporteur, wie die Netze von Herrn Liebing den Strom in der Distanz transportieren, das transportieren die in die Speicher in der Zeit. Und ein Netz muss ja auch keine EEG-Umlage dafür zahlen, dass es den Strom von A nach B transportiert, sondern der Speicher muss auch keine EEG-Umlage dafür zahlen, dass er den Strom von heute auf morgen rettet, den grünen, den wir aufbewahren wollen. Also, das heißt, das bin ich ganz der Meinung, da kann man einiges tun. Der Gesetzentwurf ist da zu wenig. 61 ist die Königsnorm, auf die da verwiesen wird, 61.1 EEG, die komplizierteste Norm des ganzen Energierechts. Dazu gibt es eine eigentliche Stellungnahme der Bundesnetzagentur, die hätte sie am 1.1. in ihrem Haus, Herr Bareis, abliefern sollen, hat sie aber nicht gemacht, hat sie jetzt abgeliefert, leider noch unter Verschluss. Ich bin sehr gespannt, wenn Sie sie freigeben, was da drin steht. Vielen Dank.
Danke, Herr Dr. Lenz, bitte, von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich nochmal an den Herrn Dr. Gößmann und an den Ingbert Liebing. Wir haben jetzt schon viel über auch die Zukunft der Netze gesprochen. Jetzt meine Frage nochmal dazu, wie sieht denn der Umbau der Netze kaskadenmäßig aus? Also das heißt, Ihrer Meinung nach aus? Also das heißt, zunächst der Umbau, aber dann auch der entsprechende Neubau. Und schon nochmal die Frage, irgendjemand muss es ja bezahlen, wie da die entsprechende Sichtweise ist.
Herr Dr. Gößmann,
bitte. Ja, herzlichen Dank. Also wie sieht der Umbau aus, war die Frage. Wir haben zu unserem Startnetz eine Marktabfrage gestartet. Wir haben gerade auch als Verband der Fernglasnetzbetreiber eine weitere Marktabfrage gestartet, die eine relativ große Interesse hervorgerufen hat. Das heißt also, unsere Netze und die Leitungen, die wir umrüsten wollen, basierend auf Prognosen des Wasserstoffbedarfs und des Wasserstoffangebotes. Also hier haben wir alle Marktteilnehmer eben befragt. Das Resultat wird ein Netz sein. Jetzt nochmal die Finanzierung. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen, dass wir über eine gemeinsame Finanzierung, weil eben alle Sektoren beteiligt werden sollen, einheitliche Netznutzungsentgelte anstreben, sodass wir diesen Start auch reibungsfrei hinbekommen.
Danke. Herr Liebing, bitte.
Vielen Dank. Ich hatte ja schon begründet, weshalb wir für eine einheitliche und organische Entwicklung des Wasserstoffnetzes aus der vorhandenen Erdgasstruktur werben. Das beinhaltet auch die gemeinsame Finanzierung, die möglich ist. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch mit einem Irrglauben aufzuräumen, der hier auch wieder aufgekommen ist, zu meinen, wenn wir die Gasstruktur von der Wasserstoffstruktur trennen, dass wir dann eine verursachergerechte Kostenanlastung hätten. Ich will das aufzeigen an einem Beispiel von Gasnetz Hamburg. Die planen den Bau eines 60 Kilometer langen Wasserstoffnetzes für 14 große Industriekunden. Diese großen Industriekunden, 14 Kunden, verbrauchen etwa ein Drittel des jetzigen Gasverbrauches in der Hansestadt Hamburg. Wenn dieses Drittel Erdgas aus der jetzigen Netzstruktur wechselt als Wasserstoff in eine neue getrennte Welt, werden aber die Vorhaltekosten für das Gasnetz nicht weniger. Aber sie werden von dem Rest der verbleibenden Gasnetzkunden mitbezahlt. Dies wird zur Folge haben, dass die Netzentgelte im Gasbereich bei der getrennten Welt steigen werden um 5%. Und wenn das dann fortentwickelt wird, die nächsten Industriekunden auch noch angeschlossen werden, alle Industriekunden in Hamburg mit angeschlossen werden, dann wird dies bei der getrennten Welt zu einem Anstieg der Gasnetzentgelte in der Größenordnung von 20-30% führen. Das bezahlen die privaten Haushaltskunden und das bezahlt dann auch der gewerbliche Mittelstand, die Wirtschaft, mit. Ohne dass sie einen Vorteil davon haben und ohne dass sie einen Beitrag leisten zur Dekarbonisierung. Das zeigt, dass auch bei der getrennten Welt selbstverständlich Wechselwirkungen stattfinden. Und deswegen ist es schon sinnvoll, wenn wir schon Wechselwirkungen haben, dass wir das dann auch gemeinsam regeln und lösen.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Cotré von der AfD.
Ja, meine Frage geht an Herrn Dr. Gößmann, ob er etwas nochmal zum technischen Hintergrund des Wasserstofftransportes sagen kann. Wie ist dort jetzt die Technologie? Man konnte früher lesen, also das ist mit sehr hohen Verlusten verbunden, rechnet sich eigentlich kaum. Dann fiel heute auch die Worte, dass der Transport das eigentlich teure ist. Vielleicht können Sie da den Hintergrund noch mal kurz beleuchten.
Herr Dr. Gößmann, bitte.
Ja, ich versuche, herzlichen Dank. Ich versuche das relativ einfach zu beantworten. Wasserstoff hat in der Tat einen niedrigeren Brennwert. Deswegen kommt auch diese Aussage zustande. Aber das gegenläufige Element ist, dass Wasserstoff eine höhere Strömungsgeschwindigkeit hat. Und deswegen ist, jetzt spricht der Ingenieur pro Zeiteinheit, ist da die Menge an Energie, die man transportieren kann, ich sage jetzt mal vergleichbar. Es ist ein bisschen weniger, ist aber eben auch vergleichbar. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Es gibt natürlich, und das will ich auch nicht verhehlen, einige technische Probleme noch zu lösen. Professor Linke hat es angesprochen, die Stähle halten es aus. Wir müssen noch bestimmte aktive Elemente wie Schieber und Verdichter und Kompressoren. Das muss noch angegangen werden, aber nach Rücksprache mit der Industrie sind das alles technisch lösbare Themen.
Herzlichen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Westphal von der SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe Fragen an Professor Linke und an Herrn Liebing. Das erste ist, Herr Busch und Herr Engelke haben ja eben noch mal gesagt, dass das für private Kunden Auswirkungen hätte. Ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, 1,6 Millionen Kunden und 2/3 Verbrauch des Erdgases. Herr Professor Linke, wie würden Sie das einschätzen, was diese Preisbildung angeht? Zweitens, was hätte das für Konsequenzen, wenn es beim jetzigen Gesetzentwurf EnWG bleiben würde für die Investitionen in diese wichtige Infrastruktur, die wir brauchen? Und eine weitere Frage wäre, braucht man nicht einfach nur im Energiewirtschaftsgesetz den Begriff Gas mit Wasserstoff einfach ergänzen und hätte das dann eine Formulierung? Und Herrn Liebing die Frage, das WMWI urteilt immer, dass man mit dem EU-Recht nicht kompatibel wäre, wenn man das zusammen macht. Wie ist die Einschätzung vom VKU dazu?
Herr Professor Linke, bitte.
Vielen Dank. Das war zu Ihrer letzten Frage. Ja, man kann einfach an dieser Stelle von Energiegasen reden, statt halt eben weiter zu differenzieren zwischen Wasserstoff und Erdgas. Das würde einer Konvergenz sehr zuträglich sein. In Bezug auf die privaten Kunden, wenn wir von einer Beimischung ausgehen, bei der ein Anteil des Erdgases durch den Wasserstoff ersetzt wird, wird die Kostensteigerung dadurch natürlich gedämpft. Das heißt, es ist den privaten Kunden auch damit zumutbar. Und der bekommt halt eben damit die Möglichkeit, sich am Klimaschutz zu partizipieren. Generell, wenn ich der Diskussion folge, sehe ich eigentlich, dass hier zwei verschiedene Pfade eingeschlagen werden. Das eine ist immer eine kleine Lösung. Ich mache das mal an den 5 Gigawatt Elektrolyseleistungen fest, die dann ja nichts anderes bedeuten, als dass wir in Deutschland 10 Terawattstunden Wasserstoff herstellen wollen. Das ist 1% unseres Energiebedarfs, deutlich weniger als Biomethan, einen Faktor 10 weniger als Biomasse, die wir heute schon haben. Wenn wir so voranschreiten wollen, werden wir die Energiewende nie erreichen. Nehmen Sie den gesamten grünen Strom, den wir haben, 200 Terawattstunden, und setzen den ins Verhältnis zu unserem Endenergiebedarf, der 10-mal höher ist. Heißt das, dass wir die Energiewende, die jetzt seit 30 Jahren läuft, noch mal an den Faktor 10 verlängern müssten. Also wir brauchen noch 350 Jahre. Wenn wir mit Energieeffizienz anfangen oder wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren erhöhen, dann werden wir im Jahr 2180 fertig sein, wenn wir nur auf grünen Wasserstoff setzen und nur an eine Stromwelt glauben. Das heißt, Ihre Enkel werden nicht mehr am Ende ihres Lebens erleben, dass wir tatsächlich, die in 2050 geboren werden, werden nicht mehr erleben, dass wir die Energiewende erreichen. Wir brauchen also die große Lösung. Und das ist die Gaslösung, die auch eine globale ist. Ich mache es nochmal am Wärmemarkt fest. Der Wärmemarkt sind 1300 Terawattstunden. 500 Terawattstunden kommen über das Gas. In der Spitze leisten die Heizung, die wir verbaut haben, 200 Gigawatt im Durchschnitt, in der Spitze 400. Das wären 400 Kraftwerke, Kernkraftwerke oder Kohlekraftwerke, die wir sozusagen thermisch in der Fläche haben. Wie wollen Sie die aus erneuerbarem Strom, wie wollen Sie die versorgen? Wir brauchen also wirklich einen kraftvollen Ansatz, bei dem wir von Anfang an vom Produzenten bis zum Endanwender durchdenken, alle Gase in das System holen, blauen Wasserstoff, türkisen Wasserstoff. Wir brauchen diesen Impuls auch für die Wirtschaft, nicht nur für den Wärmemarkt.
Danke. Herr Liebing, bitte.
Das Bundeswirtschaftsministerium argumentiert, dass dieser integrative Ansatz nicht dem Europarecht entspricht. Bisher hat das Wirtschaftsministerium uns gegenüber dafür keinen wirklich substanziellen Beleg liefern können, woraus sich dies ergibt. Die jetzige Beimischung, die ja nach geltendem Recht schon bis zu 10% möglich ist, ist EU-rechtlich konform. Wir sind der Auffassung, dass dies auch in der Weiterentwicklung dem EU-Recht entspricht. Wir haben jedenfalls keine Norm gefunden, die dem entgegensteht.
Danke. Die nächste Frage hat die CDU-CSU. Herr Müller, bitte. CDU-CSU-Müller. Dann Herr Helfrich, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Krieger vom VDMA. Sie haben in einer vorherigen Antwort ganz am Ende noch kurz erläutern können, welche Vorschriften dem netzdienlichen Einsatz von Pumpspeicher entgegensteht. Und da würde ich Ihnen jetzt gerne die Zeit geben, dass Sie das noch an der Stelle ein Stück weit ausführen können. Und dann habe ich noch eine Frage an den Herrn Dr. Gößmann, und zwar, wie beurteilen Sie die ablehnende Begründung des BMWI, wonach gemeinsame Netzentgelte für Gas und Wasserstoff mit dem EU-Recht nicht vereinbar wären? Und zwar gibt es ja wohl auch Bedenken, die nicht nur beihilferechtlicher Natur sind, und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren.
Danke, Herr Krieger, bitte.
Vielen Dank, der guten Form halber, den Doktor, den habe ich nicht, insofern noch nicht, ja, nee, Herr Helfrich. Genau, also der guten Form halber das vorweggestellt. Vielen Dank für die Frage. Ich hatte ja zum Ende der letzten Frage ausgeführt, was das Höchstlastzeitfenster bedeutet. Das Höchstlastzeitfenster wird für jede Regelzone und jede Netzebene im Vorfeld festgelegt, und ich sage mal, wenn ich verminderte Netznutzungsentgelte nutzen will, muss ich mich als Betreiber an diese Vorgaben halten, selbst die aber gegebenenfalls mit der realen Netzsituation zu dem Zeitpunkt X in keinem Verhältnis stehen. Das führt dazu, dass wir, wie gesagt, ich hatte die Zahl ja schon genannt, 6 GW-Pumpspeicher haben, die alle aufgrund der Vorgaben gezwungen sind, sich an diese Höchstlastzeitfenster zu halten, ohne wirtschaftlichen Schaden für ihre Anlagen zu erzeugen und dementsprechend in Zeiten mit hohem Windüberschuss zum Beispiel nicht in der Lage sind, ich sag mal, dann zum Einsatz zu kommen, das Netz zu stützen. Das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach ein Punkt, den man wo man Lösungen finden könnte, neben der, wie gesagt, für mich weiterhin im Mittelpunkt meiner Argumente stehenden Debatte der Energiespeicherdefinition. Herr Busch hat in seinen Ausführungen eben zu Recht gesagt, dass man vielleicht die Speicher deutlich stärker mit den Netzen vergleichen müsste und dementsprechend auch angucken müsste, wie zum Beispiel Netzdienstleistungen mit Umlagen, Steuern und Abgaben belastet sind und inwieweit, und das ergibt sich, glaube ich, von selbst, Netze keine Letztverbraucher sind. Da ich nicht weiß, ob ich noch mal zum Zuge komme, wäre mir auch noch ein Punkt wichtig in der Debatte hier, war so ein bisschen vielfach die Aussage, wir haben gar nicht genügend grünen Wasserstoff, insofern brauchen wir den EE-Ausbau und insofern teile ich auch da die Auffassung von Herrn Busch, wir müssen alles tun, die Netzaufnahmefähigkeit für den erneuerbaren Strom voranzubringen und genau hierfür werden auch Speicher einen wichtigen Beitrag leisten. Insofern können wir uns, müssen wir uns, glaube ich, ehrlich machen, wenn wir grünen Wasserstoff und den Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur wollen, geht das nicht ohne den dazu notwendigen Ausbau erneuerbaren Energien. Und ein letzter Punkt. Im Gesetz ist ja auch das KWK-Gesetz angesprochen. Und uns ist es sehr wichtig, dass diese ENWG-Novelle auch dafür genutzt wird, noch fehlende Punkte, ich rede da insbesondere von der Übergangsregelung, der zu kurzen Übergangsregelung für bestimmte KWK-Anlagen mit aufzunehmen. Das wäre ein wichtiger Punkt, den wir hier auch noch mal gern platzieren würden. Vielen Dank.
Danke. Noch mal kurz, Herr Dr. Gößmann, bitte. Da stimmt der Doktor.
Ja, das stimmt. Besten Dank. Thema rechtliche Positionen Einordnung, Herr Helfrich. Wir haben ein Gutachten von Professor Pilo erstellen lassen zum Thema gemeinsame Finanzierung. Das Gutachten kommt zum Schluss, dass eben eine gemeinsame Finanzierung nichts entgegenspricht. Ganz kurz die Argumentation ist, dass sich das Gutachten auf die EU-Erdgas-Binnenmarktrichtlinie, das ist ja sowas wie das Grundgesetz oder die Verfassung, beruft. Und diese Erdgas-Binnenmarktrichtlinie sieht eben nicht nur konventionelles Gas vor, sondern definiert auch andere Gase wie Biogas oder eben auch Wasserstoff. Die Argumentation des Bundeswirtschaftsministeriums bezieht sich auf die EU-Zugangsverordnung für Gasfernleitungsnetze, also eine Verordnung, nicht eine Richtlinie. Und da wird von in der Tat von Erdgas gesprochen.
Ich müsste Sie jetzt unterbrechen. Die Redezeit ist sozusagen rum. Oh, vielleicht kriegen Sie ja noch eine Frage. Danke. Dann wäre jetzt dran, Herr Professor Neumann, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich komme noch mal zurück auf das Thema Speicher. Das ist ja tatsächlich eines der Schlüssel. Und ein zweites Element ist das Thema Akzeptanz. Das wissen wir. Also die Akteure in der Gesellschaft spielen eine große Rolle. Und Herr Busch, die Frage geht an Herrn Busch. Sie hatten ja vorhin über die Rolle gesprochen. Sie hatten auch gesagt, dass es da 300.000 Speicher gibt. Und die europäischen Vorschriften legen ja fest, dass diese als aktive Kunden, ich nenne das jetzt mal so, zukünftig einfach am Strommarkt teilnehmen können und können, das ist die Frage, können diese Haushalte heute bereits auf Augenhöhe den Strom anbieten und oder gibt es dort auch eine doppelte Belastung? Wie gehen wir damit um? Können Haushalte mit multivalenten Speichern mit dem Gesetz zukünftig mit einfacheren Mitteln, darum kommt es mir an, als aktive Kunden am Strommarkt teilnehmen?
Herr Busch, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Genau, da kann ich mich an das anschließen, was ich gerade schon gesagt habe. In der Tat ist es so, dass die Haushaltskunden Speicher haben, die meistens auch aus Enthusiasmus für die Energiewende gebaut werden und mit Solaranlagen gekoppelt sind, ein wirklich zukunftsfähiges und sinnvolles Projekt. Die nächsten Speicher, die bei den Kunden herumstehen werden, herumstehen kann man vielleicht so sagen, manchmal fahren sie auch, sind nämlich die Elektroautos. Auch diese Speicher muss man für die Energiewende urbar machen. Und zurzeit ist es natürlich in der Tat so, wenn Sie in diese Speicher Strom einspeichern aus dem Netz, dann sind da 21 Cent Abgaben und Umlagen drauf. Und wenn Sie den wieder rausholen, weil Sie dem Netzbetreiber oder eben auch dem Handel, das kommt darauf an, welcher Markt das ist, helfen wollen oder sich beteiligen wollen, dann müssen Sie 21 Cent wieder verdienen. Und 21 Cent am Strommarkt verdienen Sie nicht. Der Strompreis an der Börse ist bei 5, 6 Cent. Das heißt, daran sieht man, dass diese Auflagen- und Umlagensystematik auf dem Strom, alles auf den Strom zu packen, wie Blei auf der Energiewende liegt und wie Blei auf den zukunftsfähigen Lösungen liegt, das muss, und ich glaube, da sind wir uns auch eigentlich alle einig, eine Netzentgeltstrukturreform geben und es muss eine Reform der Abgaben geben, insbesondere der EEG-Umlage. Die ist ja zum Teil jetzt auch schon in den Bundeshaushalt geflossen. Das heißt, die Frage der Beihilfe hat sich sowieso schon gestellt. Das heißt, 1,5 Cent sind das, glaube ich, die zurzeit aus dem Bundeshaushalt kommen. Das heißt, dann muss man in diese Richtung weiterdenken, weil ansonsten werden die Speicher nie in Gang kommen. Und das ist, können wir uns überhaupt gar nicht leisten, da bin ich bei den ganzen Vorrednern. Die Speicher sind essentiell für das Wohl und Wehe der Energiewende. Vielleicht noch zwei Worte zur Akzeptanz. In der Tat, also erneuerbare Energienanlagen müssen vor Ort gebaut worden. Vor Ort wohnen Leute, die haben das jetzt ungern, dass sie sozusagen die silbernen Reflexe in der Landschaft oder die sich drehenden Flügel und die roten Lichter sehen, aber davon so gar nichts haben. Das hat ja Frau Nestler auch schon gesagt. Da muss einiges passieren. Bei Solaranlagen haben wir da auch als Verband einiges gemacht. Da kann man zum Beispiel Solaranlagen gute fachliche Praxis, gute fachliche Planung machen, sodass die, die eine Naturschutzfunktion haben, sowas wie eine Streuobstwiese, da stehen ja auch so ein paar beschattende Bäume und unten drunter ist das blühende Leben. Das kann man mit Solaranlagen, wenn man sie vernünftig plant, auch machen. Und in diese Richtung müssen wir gehen, weil die Leute vor Ort dann sehen, was das für sie bringt in Natur- und Landschaftsschutz, aber auch kommunale Beteiligung. Da bin ich wahrscheinlich auch mit Ihnen auf einer Reihe, dass auch Solaranlagen den Kommunen etwas abgeben können von der Wertschöpfung vor Ort. Das ist bisher bei Wind möglich, bei Solar aber noch nicht. Da kämpfen wir auch für. Ich denke, das muss man unbedingt machen. Ansonsten wird das ganz richtig. Da braucht es eine Verordnungsermächtigung da, aber da muss noch einiges passieren, ganz genau. Ich habe ja wohl gefragt, wie wichtig das ist, Sie voll zu unterstreichen. Genau. Und insofern sehe ich das genauso. Vielleicht, jetzt habe ich ja noch 30 Sekunden, zwei Worte zu den Preisen und der Quersubvention. Also den rhetorischen Trick, es so zu machen, dass ich die Gas- und die Wasserstoffnetze zusammenwerfe und sage, weil sie ja in einem Klumpen sind, ist es keine Quersubvention mehr. Den kann ich natürlich nicht mittragen. Sondern ich würde schon sagen, dass man da eine getrennte Regulierung haben muss. Und da bin ich jetzt wieder bei Ihnen. Wenn man Regulierung macht, dann aber auch vollständig. Also nicht Opt-in. Das heißt, wir hätten sonst reguliert Stromnetze, regulierte Gasnetze, teilweise regulierte Wasserstoffnetze und zum Teil verhandelten Netzzugang der Wasserstoffnetze. Das ist tödlich. Also das geht gar nicht. Da habe ich bei Ihnen Regulierung für die Wasserstoffnetze. Vielen Dank.
Danke. Die nächste Frage geht an die CDU-CSU. Frau Nord, bitte.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu einem etwas anderen Bereich. Und zwar geht die Frage an Herrn Plache von EDIS. Wie bewerten Sie die Möglichkeit, dass Sie künftig Elektroladesäulen einrichten können? Und ist die Regelung für Sie ausreichend klar hinsichtlich des Zeitpunkts, wann Sie in diesem Themenfeld tätig werden können? Danke.
Herr Plache, bitte.
Das war jetzt akustisch ganz schwer zu verstehen. Ging immer um Elektroladesäulen?
Genau, Elektroladesäulen.
Ja. Da hatte ich aber vorhin schon mal geantwortet. Ne? Also ich glaube, die Regelungen sind, die wir dann für brauchen, ist wichtig, dass wir wissen, wann der Markt sozusagen dieses Marktversagen hat. Ansonsten gehen wir davon aus, dass der Markt für Elektroladesäulen in Deutschland eigentlich funktioniert. Ich hatte das ja vorhin schon mal unterstrichen. Wir haben da in den Regionen, wo das, sage ich mal, wichtig ist, Speckgürtel von Berlin als auch Ostseeküste, haben wir ja ausreichend Anfragen zur Ladeinfrastruktur, öffentlichen Ladesäulen. Wenn das der Markt sozusagen dieses Marktversagen eintreten sollte, dann wären wir bereit, das zu übernehmen. Aber dazu muss auch klar sein, zu welchen Bedingungen, wie wird das definiert, auf welche Zeit wird das begrenzt, auf welche Region wird das begrenzt, damit man dann auch weiß, wie man mit den Kosten umzugehen hat, die dann dadurch entstehen, dass man die Ladeinfrastruktur dann sozusagen im regulierten Geschäft aufbaut. Das ist, glaube ich, so der Tenor, den wir damit sehen, weil es ist natürlich eine weitere Belastung, die sozusagen ja auch aus unserem Geschäft, was wir größtenteils ja, was ich vorhin geschildert habe, bestreiten, nämlich den Anschluss von erneuerbaren Energienanlagen an unser Netz. Die Dimension habe ich geschildert. Das ist, glaube ich, der Hauptschwerpunkt, auf den wir uns legen müssen. Und sage ich mal, die Ladeinfrastruktur wird von uns ja auch bedient, weil wir diese Anlagen an unser Netz anschließen, die von wettbewerblichen Ladeinfrastrukturdienstleistern sozusagen dann angeschlossen werden müssen. Vielleicht nochmal so in diese Richtung.
Danke. Herr Saathoff von der SPD, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ein Satz dieser Anhörung hängt bei mir die ganze Zeit nach. Dem Bürger wird eine Möglichkeit geboten, über seine Gaskosten zum Klimaschutz beizutragen. Also der Satz hätte, ich mache seit 8 Jahren Energiepolitik auf Bundesebene, der Satz hätte mir im Strommarkt eigentlich früher mal einfallen müssen. Ich will aber noch mal Fragen stellen an Herrn Engelke. Und zwar, gibt es ja auch zahlreiche Änderungen im Verbraucherschutzbereich, zum Beispiel bei Lieferantenwechsel und bei Verbrauchsermittlungen. Und ich hätte gerne eine Bewertung von Ihrer Seite dazu. Ebenfalls vielleicht zu der Neuregelung der Veröffentlichungspflichten bei der Bundesnetzagentur. Das betrifft ja auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Netzbetreiber. Jeweils dazu eine Bewertung von Ihnen wäre schön.
Herr Engelke, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Saathoff. Mit den EU-Richtlinien zum Strombinnenmarkt und zu den erneuerbaren Energien wurden ja die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern im europäischen Strommarkt und deren aktive Teilnahme am Strommarkt gestärkt. Und deswegen begrüßt der VZBV das auch, dass die beiden Richtlinien endlich in nationales Recht umgesetzt werden sollen. Aber die 1:1-Umsetzung reicht uns nicht aus. Und das betrifft zum Beispiel auch den von Ihnen angesprochenen Lieferantenwechsel und die Verbrauchsermittlung. Beim Lieferantenwechsel dürfen Verbrauchern keine finanziellen Nachteile entstehen, wenn sie zum Beispiel das professionelle Angebot eines Lieferantenwechselservice von Energieversorgern nutzen. Es muss Klarheit darüber bestehen, wem gegenüber die Verbraucher ihre Ansprüche geltend machen müssen. Verzögerungen der Anbieter müssen von den Verbrauchern nachvollzogen werden können. Und konkret sollte deswegen in § 20a Energiewirtschaftsgesetz geregelt werden, dass für eine bessere Nachvollziehbarkeit die Frist des Lieferantenwechsels zu dem Zeitpunkt beginnen sollte, an dem der Antrag des Verbrauchers beim neuen Lieferanten eingeht. Hinzu kommt, dass schon heute Lieferanten Verbrauchern unverzüglich bestätigen müssen, ob und zu welchem Zeitpunkt eine Belieferung erfolgen kann. Es fehlt allerdings an wirkungsvollen Sanktionen und entsprechenden Schadensersatzansprüchen. Auch bei der Verbrauchsermittlung in § 40a ENWG muss nachgebessert werden. In Absatz 1 ist das aufgeführte System der regelmäßigen Selbstablesung. Das sollte für den Verbraucher nicht verpflichtend sein, zumal dieser ja darlegen muss, wenn es für ihn nicht zumutbar ist. Besser wäre es, wenn Lieferant und Verbraucher eine Selbstablesung vereinbaren könnten. Und im Falle der Selbstablesung sollte sich diese entsprechend preissenkend auf die Position Messstellenbetrieb inklusive Messung auswirken. Und dann noch zu den von Ihnen angesprochenen Veröffentlichungspflichten der Bundesnetzagentur. Private Verbraucher müssen ja für die Nutzung des Stromnetzes ein Netzentgelt an den jeweiligen Betreiber zahlen. Stromnetze sind natürliche Monopole, der Verbraucher kann nicht wählen, es gibt keinen Wettbewerb und dennoch ist die Zusammensetzung der Netzentgelte intransparent. Der VZBV begrüßt daher, dass die Vorgaben des § 31 Anreizregulierungsverordnung jetzt im Energiewirtschaftsgesetz überführt werden soll. Und damit würde endlich die Praxis der Schwärzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen von Netzbetreibern beendet werden. Das begrüßen wir. Allerdings fehlen Fristen zur Veröffentlichung. Der VZBV fordert daher eine Veröffentlichungsfrist von 2 Monaten nach Zustellung der Entscheidung. Und auch die hohe Zahl der zuständigen Behörden befördert nicht gerade die Transparenz. Und wir fordern daher eine zentrale Plattform zur Veröffentlichung aller Netzentgelte und der Kenndaten aller Netzbetreiber in Deutschland. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Als nächstes von den Linken Herr Beutin, bitte.
Ja, meine Frage geht wieder an Herrn Busch. Die erste Frage wäre, wie kann eine Quersubventionierung verhindert werden? Das heißt, man baut Wasserstoffleitungen, widmet sozusagen alte Gasleitungen um und fördert dann einen Neuaufbau der Gasinfrastruktur. Wie kann so eine Quersubventionierung verhindert werden? Und vielleicht zum Abschluss als Frage noch, eben gab es ja die These, dass man ein bisschen abkommen sollte von dem Kriterium der Effizienz, weil sonst wird man irgendwann nach 2100 erst die Energiewende geschafft haben. Und deshalb braucht man ja eben auch den Wasserstoff aus Erdgas. Und die Bundesregierung ist auf EU-Ebene ja noch ein bisschen weitergegangen. Die Bundesregierung hat auf EU-Ebene ja zugestimmt, dass auch Wasserstoff aus Atomkraft sauber und sicher ist. Gibt es dazu eine Alternative?
Danke. Herr Busch, bitte.
Ah, vielen Dank. Also die erste Frage, Quersubvention der Gaskunden für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur. In der Tat, das soll man verhindern. Das kann man beispielsweise machen, indem man sagt, wenn Erdgasleitungen rausgenommen werden, weil man gesagt hat, okay, der Gasaufkommen ist gesunken, wir brauchen aber Wasserstoff, wir widmen die jetzt um. Also raus damit. Und das ist jetzt eine Gasinfrastruktur. Erstens mal, die wird ja irgendwie verkauft oder so. Das heißt, der Erlös dieser ganzen Geschichte, den kann man dann ja für den Neubau nehmen. Ah, also so, dass man da mal guckt, was da los ist. Die zweite Frage ist, zu welchem Preis verkauft denn der integrierte oder nicht integrierte Gasnetzbetreiber die an den neuen oder eben nicht so neuen Gasnetzbetreiber, Wasserstoffgasnetzbetreiber. Das heißt, da kann man natürlich wirklich überlegen, da gibt es viele Spieltricks. Und da muss man mit Transparenz rein, um zu gucken, was da passiert. Weil ansonsten sehen Sie gar nichts und das bleibt, wie das Herr Engelke und auch andere befürchtet haben, auf den Kunden hängen. Und die interessante These, so nach dem Motto, ja, aber wenn wir doch jetzt dann ein Wasserstoffnetz aufbauen und das Gasnetz separat sehen, dann sind natürlich am alten Gasnetz weniger Kunden. Und die müssen dann ja höhere Gasnetzentgelte zahlen, weil da weniger durchläuft. Das Hamburger Beispiel. Das ist sicher auch so. Aber das ist ein bisschen das Beispiel, als wenn ich jetzt sage, in der Spätzeit der Dampfloks in der Bundesbahnzeit, da waren natürlich überall Bekohlungsanlagen da. Und bei 5000 Dampfloks ist der Bekohlungsvorgang natürlich billiger als bei 500 Dampfloks. Aber das führt dazu, dass dann irgendwann die Bekohlungsanlagen hoffentlich überflüssig sind und nicht die Dampfloks weiterfahren. Also das ist jetzt für mich kein Argument zu sagen, deswegen müssen wir das jetzt so erhalten. Natürlich ist das ein Skalierungseffekt, aber der ist ja im Rahmen der Energiewende gewünscht und nicht etwa ein Nachteil. Die zweite Frage war ja zur Effizienz. Nein, Effizienz ist nach wie vor wichtig. Ich habe früher auch mal so ein bisschen anders argumentiert, gesagt, naja, wieso Effizienz, warum muss ich einen Strom sparen, der aus der Sonne kommt, den kann ich damit rumasen, der ist ja CO2-frei. Stimmt natürlich nicht, weil erneuerbare Energien haben zwar keinen Preis, die Sonne kostet ja nichts, sie sind auch CO2-frei, sind auch unendlich, besser als alle fossilen zusammen, aber die Stelle, wo sie eingefangen werden, sind Flächen. Und wir sind kein großes Flächenland. Das heißt, alles, was wir da machen in Sachen Effizienz, dient dazu, den Flächenverbrauch zu minimieren. Und das ist eine Sache, wozu sich der Schweiß der Edle nach wie vor lohnt. Also Effizienz jetzt über Bord zu werfen, ist, glaube ich, sicher das Falsche. Es hat nicht die gleiche Bedeutung wie in der fossilen Zeit, aber sie ist nicht weg. Vielleicht ganz kurz noch zu den Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber. Das unterstützen wir natürlich nachdrücklich, weil die Behauptung, dass der Netzbetreiber ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis hat, erschließt sich mir nicht. Denn wenn ich ein reguliertes, natürliches Monopol bin, habe ich ja zwangsläufig keine Konkurrenz. Wer soll mir denn was weggucken? Also wenn die Stadtwerke Münster bekannt geben, wie sie ihr Netz bauen und die Stadtwerke München da reingucken, dann können sie entweder sagen, boah, die machen das aber teuer, das können wir besser. Oder die sagen, oh verdammt, die sind schlauer als wir, da müssen wir uns was mal gucken. Und der Druck auf die effizienten Netzausbau steigt dadurch. Also insofern, in der Tat, das finde ich sehr gut, da bin ich bei Herrn Engelke, eine gute Idee, so müssen wir das machen.
Danke, Frau Nestle, bitte für die letzte Frage von den Grünen.
Ja, herzlichen Dank, das passt sehr gut, da würde ich gerne anschließen mit Fragen auch an Herrn Busch und Frau Dehling, auch zu den Verteilnetzen. Gerade dieser Punkt Transparenz, VZBV hatte ja auch eine zentrale Transparenzplattform gefordert, wo man eben deutschlandweit immer dann sofort weiß, wo man all die Zahlen findet. Vielleicht könnten Sie dazu noch mal Stellung nehmen, vielleicht auch zu den Gegenargumenten, die heute hier kamen, dass es angeblich zu teuer sei, dass so unklar ist, wer das betreiben würde und dass der Datenschutz da Schwierigkeiten machen würde. Und Herr Busch, bei Ihnen würde mich noch interessieren, wie Sie es die Netzausbaupläne, Verteilnetz auch einschätzen, beziehungsweise wie man da tatsächlich innovative Ideen gut in diese Netzausbaupläne reinbringen kann, ob das so schon ausreicht oder ob Sie da noch weitere Ideen haben. Dankeschön.
Danke. Herr Busch, bitte.
Vielen Dank. In der Tat, diese Transparenzplattform, die finden wir gut. Sie hat auch einen interessanten Nebeneffekt. Da müssen nämlich bei dieser Transparenzplattform, insbesondere bei der Netzausbauplanung, das passt also insofern auch zusammen, von Netzbetreibern gemeinsam Daten veröffentlicht werden und auch gemeinsam geplant werden. Wir haben ja zurzeit 900 Stromnetze und 800 Gasnetze. Die Zahl ist falsch, aber die Tendenz ist richtig. Die machen ja alle irgendwas. Und es ist natürlich im Sinne einer effizienten Netzaufbaustruktur regionale Flexibilitätsmärkte, das sind diese innovativen innovativen Ideen notwendig, dass da nicht ein kleines Stadtwerk oder ich sag mal ein Dorfnetz mit einer Molkerei und ein paar Kunden versucht, jetzt mal einen regionalen Flexmarkt aufzubauen, sondern da braucht man eine gewisse Schwungmasse. Die EDIS beispielsweise, der Kollege hier, der kann das bestimmt bestätigen, das wäre ein Netz, was groß genug ist. Da kann man das machen. Da kann man versuchen, so ein bisschen den Strom erstmal unterzubringen, Flexibilisierung anzuregen, Demand-Side-Management, Aggregation und all diese ganzen Sachen, weil das führt dazu, dass das Netz nicht mehr einfach nur dafür belohnt wird, dass es Kupfer verbuddelt, sondern dass intelligente Lösungen da reinkommen. Dafür muss man aber die Anreizregulierung anfassen. Und da sind wir uns wahrscheinlich einig. Die belohnt bisher immer noch das simple Vergraben von Kupfer oder Röhren beim Gasfall. Das heißt, in der Tat, diese neuen Geschäftsmodelle, dafür müssen wir eine Flexibilisierung, diese ganzen neuen Sachen speichern, steuern, digitalisieren, Digiflex, alles, was die Energiewende braucht, ist bisher nicht vorgesehen. Das muss man ermöglichen, den Netzbetreiber, aber muss sauber unterscheiden zwischen Monopolbereich und wettbewerblichen Bereich. Wenn Sie das zusammenschmeißen, dann ist es wieder wie früher, dann klappt es nicht, weil Sie kommen gegen Monopol nicht an. Auch weder in der Finanzierung, noch in der Transparenz, noch in der Diskriminierungsfreiheit. Das heißt, in der Tat, das muss man machen. Bei den Netzausbauplänen passt eigentlich dazu. Wenn die Netzbetreiber überlegen, was zu tun ist, dann muss man das ganz ganzheitlich betrachten. Die DENA versucht das gerade mit der Netzstudie 3, indem sie es übergreifend betrachtet, indem man sieht, was können wir im Strom machen, wie können wir es intelligent machen, wie können wir die Erneuerbaren so bestmöglich unterbringen und transportieren. Und was da nicht geht, das machen wir in anderen Netzebenen. Also insofern, ja, das muss man in diese Richtung machen. Vielen Dank.
Danke. Frau Dehling, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir befürworten auch eine einheitliche Plattform, in der die Netzentgelte transparent dargestellt werden. Das ist auch, wäre auch für uns tatsächlich als Anbieter von Stromprodukten eine große Erleichterung, weil es teilweise recht uneinheitliche Veröffentlichungen zu den Netzentgelten gibt, gerade wenn eben neue Produkte wie ein Wärmepumpentarif mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen entwickelt werden. Ich möchte noch die letzten 30 Sekunden nochmal nutzen, um auch was zum Thema Wasserstoff zu sagen. Bei der Frage, sind eigentlich die jetzigen Gasverbraucher die neuen Gasverbraucher, da würde ich ganz klar widersprechen. Es ist genau andersrum. Es werden neue Verbraucher für Wasserstoff erschlossen. Die Stahlindustrie, der Verkehrssektor mit Fernlast und Schwerverkehr. Und die jetzt Gas verbrauchen, das sind nicht die zukünftigen Gasverbraucher. Und ich möchte ganz dringend davon abraten, so zu tun, als könnten wir unsere heutige Energiestruktur einfach übertragen. Und das, was wir heute Molekül versorgen mit Gasmolekülen, das muss mit Strom versorgt werden, zum großen Teil. Vielen Dank.
Danke. Ja, es wird alles nicht sehr einfach werden, auch nach dieser Anhörung. Ich fand die Kontroverse sehr angenehm, auf hohem rhetorischen Niveau ausgetragen. Recht herzlichen Dank, dass Sie da waren. Recht herzlichen Dank für Ihre Hinweise. Und auch inhaltlich, ja klar. War sehr spannend. Und ich wünsche mir, dass Ihre Anregungen auch nochmal Eingang in das Gesetzgebungsverfahren finden werden. Recht herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns zur Verfügung standen. Und ich hoffe, dass trotz der relativ stringenten Zeit des Zeitregimes Sie nochmal kommen würden, wenn wir Sie brauchen. Recht herzlichen Dank und kommen Sie gut nach Hause.
Vielen Dank.